eigentlich schon mal mit einer Maus auf einer Wolldecke gearbeitet.
Ja, super.
Funktioniert total super.
Total. Okay.
Wir fangen einfach an.
Fangen wir einfach an.
Weil je mehr man plant, desto weniger läuft es dann nach Plan. Deswegen machen wir uns nicht allzu viel Plan.
Genau.
Guter Plan. Kein Plan, guter Plan. Dann würde ich sagen, die Ria darf mit dem Intro starten, gell? Die freut sich schon voll und fängt einfach an. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei den Social Sisters, unserem Mädelsabend-Podcast. Wir, das sind ich, die Ria, und
ich bin die Steffi.
Und uns beide verbindet eine jahrelange und innige Freundschaft, was sich eben unter anderem auch im Titel widerspiegelt. Und beide sind wir auch seit langer Zeit, seit einigen Jahren als Sozialpädagoginnen in verschiedenen sozialen Berufen tätig, was uns letztlich auch zu diesem Podcast mitunter veranlasst hat. Weil wir sind beide sehr an den Situationen und den verschiedensten Herausforderungen der gesamten gesellschaftlichen Konstellationen interessiert und haben aufgrund unserer langjährigen Berufserfahrung hier auch einiges zu berichten. Daher wollen wir hier diese verschiedensten Themen und sehr spannenden Erfahrungen mit euch zusammen betrachten und gerne auch anhand von euren Beiträgen diskutieren. Das Riesenthema der Sozialpädagogik gibt einfach so viel her und ist dermaßen spannend und man kann von gegenseitigen Erfahrungen so super profitieren, worauf wir uns hier wirklich auch schon sehr freuen. Ja, ganz wichtig natürlich, wir wollen keine Fachvorträge halten, es werden selbstverständlich auch keine Daten dergleichen genannt. Ja, letztlich, es soll ein lockerer und auch sehr lustiger Austausch unter uns Freundinnen sein und ja, hoffentlich aber dennoch mit dem fachlichen Background und eben gerne auch von euren Erfahrungen. Wir freuen uns also sehr, wenn ihr uns hier ein bisschen begleiten möchtet und freuen uns natürlich auch über alle Formen von Beteiligung. Entweder in Form von E-Mails unter der Adresse mail@socialsisters.de oder auch auf unserer Facebook-Seite Social Sisters minus Mädelsabend mit Tiefgang und natürlich auch über diverse Bewertungen bei Spotify, iTunes, Deezer und Co.
Super!
Und los geht's.
Ja. Das war schon voll routiniert.
Ja, das war voll routiniert, aber mir liegt dieses Ablesen auch nicht. Ich weiß nicht. Ich muss mir irgendein Mittelding zwischen Ablesen und frei vortragen überlegen.
Kannst du es einfach auswendig lernen?
Wie so ein Gedicht.
Ja, das stimmt. Nee. Du musst einfach so oft, dass du genau weißt, was sind die Inhalte und jetzt kommt das und dann kommt das und dann kommt das. Ich habe mir das heute schon gedacht, als ich gesehen habe, was du dir da vorgenommen hast. Dachte mir, okay, bin ich gespannt, ob sie das
jetzt. Ja, es war ein Experiment.
Nee, aber super.
Gell, toll. Ja. Ich finde auch. Man muss offen für Neues sein.
Sehr richtig.
Heute war es mal ablesen. Okay. Ja, Befindlichkeiten. Mhm. Magst du anfangen? Ich bin total blank heute, was das betrifft.
Ja, das ist bitte. Super. Dann reden wir nicht so viel.
Muss man positiv sehen. Endlich mal.
Ich bin jetzt echt froh gewesen, dass Wochenende ist und der Feiertag war, weil so langsam kommen wir an unsere Grenzen unserer Kapazitäten hier zu Hause mit Kindern und arbeiten, weil wir arbeiten jetzt beide irgendwie wieder. Also es ist nicht mehr so, dass man jetzt weniger Arbeit hat und die Kinder sind trotzdem da. Und wir merken, dass wir uns langsam wieder danach sehnen, dass sie irgendwie wieder in Krippe und Co. gehen. Also die Ältere ist jetzt ja wieder in der Schule, aber halt immer waren jetzt irgendwie zweimal vergangene Woche, aber nur 2,5 Stunden. Und das bringt jetzt irgendwie auch keine Erleichterung, sondern macht es ehrlich gesagt nur noch komplizierter, wie wir es uns schon gedacht haben in unserer letzten Folge.
Genau, das passt da gerade wieder total dazu, gell? Mhm. Weil jetzt, genau, man hatte sich so eingegroovt gegenseitig in den verschiedensten Situationen. Und jetzt denkt man irgendwie, es geht wieder normal weiter. Mhm. Es geht, glaube ich, auch oft normal weiter, indem die Eltern wieder schön arbeiten gehen dürfen, aber die Kinder nicht betreut sind. Sehr oder richtig. Halt nur blockmäßig mal, gell? Ja. Also, oh Gott. Ja, das glaube ich.
Ja, und es hat sich aber jetzt trotzdem irgendwie wieder so also das ist echt komisch, weil ich finde, diese Angst, was wir letzte Woche auch so ein bisschen angebracht haben, wird jetzt alles anders. Also ich weiß nicht, was du da für Erfahrungen gemacht hast, aber ich habe das Gefühl, es war jetzt wirklich so 2 Monate auf Pause. Ja. Und jetzt fühlt sich's gerade so an, als würde alles wieder da weitergehen, wo es vorher aufgehört hat. Und das Spannendste finde ich da zu beobachten, die Kinder, weil meine ältere Tochter hat sich jetzt wieder mehr mit Freundinnen getroffen und so weiter. In der Klasse sind sie jetzt ja aufgeteilt und eine Freundin, die nicht in ihrer Gruppe ist sozusagen, hat mit der sie sich diese Woche getroffen. Und dann hat mich die Mutter angerufen, weil sie ist dann alleine hingegangen und hat sie mich angerufen, um Bescheid zu sagen, dass sie jetzt gut angekommen ist und hat gesagt, das ist echt krass. Also die kam rein, hat nicht Hallo gesagt, hat sofort losgequasselt. Und die Mädels haben keine Sekunde gebraucht, um warm zu werden miteinander, sondern es war, als hätten sie sich gestern das letzte Mal gesehen.
Wie vor 2 Monaten. Ja. Krass.
Das freut mich voll.
Das ist toll. Ich finde das total erleichternd. Das war ja schon so ein bisschen unsere Hoffnung letzte Woche, gell, dass die Kids das doch relativ das gut wegstecken mit etwas Glück und da einfach sehr viel flexibler sind, wie vielleicht auch unser Eins. Ja. Und jetzt einfach weiterleben.
Ja.
Supi.
Und bei dir?
Ja, bei mir, ich mache es tatsächlich kurz, weil ich bin irgendwie auch, ich weiß es nicht, ich bin weder schlecht drauf, noch super, super, super gut drauf, weder super müde, noch super wach. Also eigentlich kann man sagen, ich bin in meiner Mitte.
Toll.
Da kommt es doch mal gar nicht her, oder? Einfach mal hier, ich bin heute ganz normal. Ja, genau. Das
ist ja super. Du, andere Leute brauchen da... Keine Ahnung, wie viele
Seminare dafür.
Ja, und Yoga-Einheiten und weiß ich nicht was.
Und Gurus. Und
und du bist es einfach.
Und bei mir ist es ein stinknormaler Samstag. Und ich bin mal. Das finde ich auch sehr toll.
Ja, schön.
Deswegen, ja, finde ich auch. Und deswegen würde ich sagen, wir machen gleich weiter mit unserem Nachtrag, den wir immer hier noch an dieser Stelle kurz aufgreifen wollen, zur letzten Folge. Du hast es gerade angerissen, so ein bisschen schon. Wie war der Wiedereinstieg jetzt in den Schulbetrieb? Du hast es jetzt so vom Privaten schon so ein bisschen angerissen. Mhm. Was ich jetzt natürlich sehr spannend finde, ist im Rahmen von deiner JAS-Tätigkeit, Sozialarbeit an Schulen, in der Grundschule. Ihr habt gestartet. Wie lief die erste Woche? War es jetzt oder war es die zweite?
Die zweite.
Die zweite Woche. Mhm. Wie sind so die Befindlichkeiten und die Stimmung und wie geht's euch und so?
Also ich hatte so das Gefühl, ich war in jeder Klasse mal, habe mal reingeguckt, wir haben den Kindern von unserer Schule Schutzmasken organisiert, wo das Logo drauf ist und unser Spruch von unserem Schulsong und so weiter, dass jedes Kind eine hat.
Das finde ich voll toll.
Ja.
Darf ich das sagen? Ansonsten musst du es rausschneiden. Da war ja sogar dieser Zeitungsartikel, das fand ich voll nett. Supi. Total cool. Ja,
also ich glaube, die Viertklässler fanden es teilweise nicht so cool, weil diese Masken sind ja auch so ein, ja, wer hat die coolste Maske mit Bundeswehr?
Oh, okay, Tarnfarben, das ist natürlich bitter. So es hat eigentlich was von der Schuluniform, also vom Thema Schuluniform.
Aber so war es gar nicht gedacht. Es war einfach so, weil dass wir uns dachten, ja, wir haben uns einfach gedacht, dann hat jeder eine, dann hast du das Thema nicht mit den Eltern, weil du hast ja immer Familien, da ist es vielleicht schwierig.
Klar.
Dann ist es ja auch irgendwie eine coole Erinnerung. Man muss die ja nicht anziehen, wenn man nicht will. Also um Gottes Willen. Aber es ist ja auch irgendwie cool, die zu haben. Ja, dass man dann
auch. Ist eine nette Geste.
Wer weiß, ob das jetzt dann wirklich irgendwann einfach vorbei ist und die Kinder erinnern sich vielleicht in 10 Jahren gar nicht mehr dran. Und man kann dann sagen, ne? Weißt du ja nicht.
Finde ich toll.
Ja. Und ich war dann immer am ersten Tag natürlich, als die dann da waren. Und da dachte ich mir erst, oh Gott, was ist denn hier los? Also echt auch die krassesten, frechsten, ja wirklich, also auch schon mit Schulausschluss und so weiter Jungs saßen da wie die kleinen Rehkitzchen mit weit aufgerissenen Augen und haben jeden Menschen, der ihnen irgendwie so
sie Entschuldigung, ganz hat, kurz, die Steffi reißt gerade wohl die Augen auf. Das war gerade sehr komisch. Weil ihr es ja nicht sehen könnt.
Also das war echt komisch, ja. Die haben nicht geredet und es war ganz ruhig im Unterricht und es war dann bei den ersten Klassen genau das Gleiche. Und dann bin ich am nächsten Tag aber noch einmal in ein paar Klassen rein und dann haben die Lehrer gesagt, es ist alles wieder okay.
Okay, ich wollte gerade
es ist schon wieder normal. Das war nur der erste Tag.
Mal schauen, wie lange es bleibt.
Ja.
Tja, schade, hätte ja sein können.
Hätte sein können. Also ich war echt kurz ein bisschen schockiert. Aber ich glaube, die sind ja nicht lang in der Schule. Also ich kann es nur von meiner Tochter jetzt sagen, die hat sich gefreut auf diesen ersten Schultag. Die war voll aufgeregt in der Früh. Dann hat gesagt, Mama, ich habe keinen Hunger, können wir bitte jetzt los und können wir bitte gehen? Und die haben sich so gefreut wieder auf die Schule, das kannst du dir nicht vorstellen. Also Ja, es war irgendwie echt schön zu sehen und die kamen heim und haben gesagt, wow, es war so cool, es war Spitzenklasse. Einfach, dass sie, es war ja gar nichts Besonderes, aber ich glaube, das hat fehlt den Kindern schon. Und ich weiß auch von den Kindern, die noch nicht wieder in der Schule sind, aus der zweiten und dritten, dass die das schon ankotzt, gerade jetzt, dass sie nicht in die Schule dürfen.
Ja, ist ja auch ein bisschen eine Ungerechtigkeit, muss man jetzt auch mal so sehen. Zumindest aus deren Sicht. Geht halt gerade nicht anders, aber die sind jetzt ab nächster Woche dran oder nach Pfingsten erst, ich weiß es gar nicht.
Erst nach den Ferien, glaube ich.
Schon, gell? Mhm. Ja, wow. Ja. Ist nochmal durchhalten angesagt. Ja. Okay, aber das hört sich ja wirklich soweit sehr positiv an. Mhm. Auch mit diesem ganzen Chaos, beziehungsweise mit diesen ganzen Anforderungen scheint ihr gut hingekriegt zu haben und super. Der befürchtete Super-GAU, oder das war ja manchmal gerade bei der Planung und wie kriegt man das alles umgesetzt und wie läuft es dann in der Praxis? Ja. Aber das scheint ja eigentlich ganz gut zu funktionieren.
Sehr geil. Ja, ich denke, du musst da halt realistisch sein. Also ich glaube, es ist halt auch, wie ich schon gesagt habe, einfach so, dass die Schulen das halt die Voraussetzungen schaffen müssen. Also es ist halt in der Schule, in der ich arbeite, jetzt so, dass es wie so eine Einbahnstraße durch die Schule gibt, dass sich halt niemand entgegenkommt und die Lehrer schon darauf achten, dass die Kinder Abstand halten. Aber ganz ehrlich, die kommen morgens Schulter an Schulter nebeneinander und gehen mittags auch wieder so. Die warten halt dann draußen. Die werden zwar schon versetzt losgeschickt, aber die sind ja nicht dumm. Ja, die warten aufeinander. Und die Kinder spielen ja auch teilweise miteinander nachmittags zu Hause. Also das, aber sie können das, glaube ich, schon gut. Also die Kinder, also es gab jetzt noch kein großes Drama irgendwie, oder zumindest habe ich nichts gehört, dass die Lehrer jetzt da viel damit beschäftigt wären, Kinder ständig zu maßregeln, dass sie Abstand halten sollen und so weiter. Also du musst ja auch realistisch bleiben. Also
ja, sehe ich auch so.
Ich denke da immer, wie ich selber bin. Und ich selber tue mir schwer damit, irgendwie ständig auf Abstand zu gehen. Und ich merke das manchmal gar nicht. Also, dass ich jetzt vielleicht direkt neben einem stehe oder so, wenn ich mit ihm rede. Und es fällt mir dann erst dann ein. Und dann kann man das, also wenn wir Erwachsene uns da schon schwer tun, wie wirst du das dann von Kindern erwarten? Also
nein, das ist letztlich nicht machbar. Nee. Also das wird denen auch mit Sicherheit bewusst gewesen sein. Das, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, die das so entschieden haben. Gott sei Dank so entschieden haben. Ja. Und dann freue ich mich, dass das so positiv starten konnte. Das ist echt super.
Es gibt natürlich jetzt schon auch vermehrtes Aufkommen an Kindern, die zu mir in Beratung kommen, einfach weil es zu Hause sehr, sehr schwierig war. Das hat dann schon so ein paar Tage gedauert. Ich denke mir, da wird auch noch mehr kommen. Vielleicht ist jetzt erstmal die Aufregung an erster Stelle, aber ich hatte schon Kinder da, die sagen, es war fürchterlich auszuhalten. Ich habe drei Geschwister und es war einfach nur ein mega Terror.
Chaos.
Ich habe mich eigentlich nur in mein Zimmer verzogen, damit ich irgendwie das gut aushalten kann. Oder ein Kind, deren Vater schwer erkrankt ist an Covid-19, der wirklich um sein Leben da gebankt hat und so weiter. Das sind halt einfach so Sachen, die jetzt halt so nach und nach kommen. Und ich denke, das wird auch noch mehr.
Mit Sicherheit. Das werden dann so wirklich die Nachwehen sein, beziehungsweise wenn das dann hochkommt. Ja. Schön, dass es dann aufgefangen werden kann. Cool. Ja. Du hast noch Irritationen aufgeschrieben.
Nee, das war ich nicht.
Das ist gespenstisch.
Ich glaube, das hast du aufgeschrieben. Bei der Wiedereinstieg in das Schulbetrieb, das hast du geschrieben.
Irritationen? Ja.
Das ist voll witzig.
Wahrscheinlich wollte ich das
nicht.
Gibt's nie bei uns.
Nee. Irritationen, hä? Was ist das?
Was heißt das? Super. Wahrscheinlich habe ich da angefangen, einen Satz zu schreiben und dann irgendwie aufgehört. Hm. Passiert mir manchmal. Naja gut, dann lassen wir es weg. Perfekt. Also wieder Einstieg in den Schulbetrieb.
Ich habe nichts mehr zur letzten Folge, glaube ich.
Nee, mir ist uns auch nichts mehr gekommen. Also von dem her lassen wir es einfach so stehen und starten direkt.
Es kamen jetzt auch keine Rückmeldungen mehr oder so. Von dem her denke ich mir, es passt.
Ja, würde ich jetzt auch so sagen.
Die Rückmeldung von meinem LMV-MK war übrigens, er fand das voll spannend. Also es hat ihm echt voll getaugt. Und er merkt, dass wir langsam
routinierter
aufnehmen. Ja.
Ja, danke. Mhm. Schau, das ist doch mal eine motivierende Aussage.
Siehste?
Sehr gut. Mhm. Sehr gut, sehr gut.
Was dann dein LM gesagt hat, brauche ich ja nicht fragen, weil er hört sich's ja nicht an.
Nein, der hört sich's nicht an, genau. Deswegen frustrierenderweise.
Ja, gut.
Aber man kann ihn ja schwer zwingen. Ja. Ich könnte mal im Schlaf Kopfhörer in die Ohren stecken. Ob das jetzt so zielführend ist, weiß ich auch nicht.
Ja, super Idee.
Okay, ganz toll.
Er wacht dann auf und sagt, ich habe heute Nacht was Komisches geträumt. Ja, genau.
Ganz seltsam. Haben zwei Frauen gesprochen, die Stimmen kamen mir so bekannt vor. Ja. Okay, wieder zurück zum Thema. Und auch zum Hauptthema heute. Mhm. Was nämlich da ist, ja, Jugendamt, sprich auch im Speziellen jetzt so der soziale Dienst. Mhm. Ja, das wollten wir uns heute einfach mal näher betrachten. Das hatten wir auch schon mal angekündigt. Ich bin ja im Jugendamt tätig seit einigen Jahren, früher in Österreich und jetzt seit, oh Gott, auch schon wieder 4, 5 Jahren in Deutschland. Genau, wir würden da gerne einfach mal eine kleine Sammlung starten. A, was macht man da so? B, was sind so bestimmte Mythen, Vorurteile? Die Gesellschaft ist da auch manchmal sehr, sehr kritisch uns gegenüber. Mhm. Wir haben hierzu auch wirklich coole Hörernachrichten bekommen, die wir natürlich einfließen lassen wollen. Und somit würde ich einfach da mal starten.
Ich will noch was sagen.
Okay. Bitte darfst du, dann kann ich mich nochmal sortieren. Das ist
okay, super. Sortier dich. Wir hatten nämlich uns jetzt natürlich vorher schon kurz unterhalten, bevor wir gestartet haben. Wie ihr ja wisst, ich lasse ja manchmal so kleine Eindrücke einfließen. Und wir haben ein bisschen Angst, weil wir nicht wissen, ob das jetzt voll ausufert. Und dazu können wir ja gleich eine Hörernachricht erwähnen von, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Auf jeden Fall hat sie geschrieben, oh Gott, ihr seid ja krass, was nehmt ihr euch alles vor? Da müsst ihr ja mindestens, keine Ahnung, 5 Folgen dazu aufnehmen, um das alles unterzubringen. Und wir haben uns jetzt gedacht, wir starten jetzt einfach mal und schauen, wie wir klarkommen. Und wenn wir merken, nee, das ist jetzt einfach zu viel, dann würden wir, glaube ich, einfach einen Teil 2 machen, gell?
Ganz genau. Und ich glaube, dass da die Hörerin sehr wohl sehr recht hat mit ihrer Anmerkung. Das ist in der Tat, glaube ich, sehr, sehr sportlich. Also von dem her, ich gehe auch davon aus, wir werden das eine oder andere ausklammern und uns wahrscheinlich jetzt wirklich viel mehr so mal grundlegend, wie ist denn so unser Alltag, genau, so im Allgemeinen, ja, wie sind die Strukturen, wie tickt das Jugendamt überhaupt, was sind die Go's und No-Go's, ja, bei uns so in der Alltagspraxis und einige Dinge in weiteren Folgen aufgreifen.
Und genau, wir werden auch die Dinge halt immer anreißen, haben wir gesagt jetzt, und wir würden aber auch immer dazu sagen, also wir wissen, da gibt es noch viel mehr dazu zu sagen, aber da würden wir uns mal extra irgendwie Zeit dafür nehmen. Und die Melanie, so hieß die Hörerin, die uns eine Nachricht geschrieben hat, hat geschrieben, ich glaube, da kommt eine lange Liste zusammen. Da müsst ihr sicher mehrere Folgen draus machen. Ich finde ja immer, im Jugendamt erlebst du Geschichten, die glaubt dir draußen keiner. Ja. Und da dachten wir uns, ja, Melanie, hast du recht. Wir probieren es jetzt trotzdem mal. Danke dir trotzdem für deine Nachricht und haben so viel mitgenommen, dass wir auf jeden Fall einzelne Teile, wie schon gesagt, dann nochmal extra aufgreifen.
Ja, und du hast uns auch gleich auf eine Idee gebracht, auch für eine andere Folge mal, weil wie du schreibst, man erlebt irrsinnige und wahnsinnige und auch lustige und was auch immer Geschichten, auch dramatische und da auch einfach mal eine Folge zu machen, wirklich mit bestimmten anonymisierten Fällen. Das könnte auch ganz interessant werden, die uns einfach so im Hinterkopf geblieben sind.
Genau, vielleicht die lustigsten, die schrecklichsten.
Und was so hat einen besonders gefordert, was hat einen besonders getroffen und so weiter und so fort. Ja. Genau, also vielen Dank auf jeden Fall für deine Nachricht.
Und für unser neues Thema. Und was mir jetzt auch gerade noch einfällt zur Nachricht von der Melanie. Ich habe dir ja auch geantwortet, falls du es hörst und falls nicht, dürfen sich auch alle anderen angesprochen fühlen. Ich habe ihr nämlich geschrieben, wir freuen uns auch über ihre kurioseste Geschichte, die sie uns gerne schreiben darf und dann würden wir sie hier auch einfach erzählen und freuen uns auch über andere lustige Geschichten oder Erfahrungen, die ihr so gemacht habt in dem Bereich Jugendamt.
Ja, das wäre wirklich sehr spannend, genau wie wir es gerade beschrieben haben, genau, kurioseste Fälle, voll gerne auch von euch, vielleicht habt ihr gerade einen Fall, der euch besonders fordert oder staunen lasst und lasst uns dran teilhaben,
finden wir sehr spannend. Ihr könnt uns gerne auch, wenn ihr Lust habt, einsprechen. Dann schneiden wir es einfach mit rein. Oder ihr schreibt uns an, dann laden wir euch ein zu einem Call, irgendwie hier mit einem Online-Video-Telefon-Meeting.
Stimmt eigentlich, das wäre eigentlich auch mal witzig.
Genau, und diskutieren mit einem Gast sozusagen.
Also das wäre nicht total mega. Sollten wir festhalten. Vielleicht traut sich ja jemand. Ich glaube, ich würde mich nicht trauen. Aber es gibt bestimmt welche, die das tun. Das wäre mega.
Gut, okay. Würde ich sagen, da du die Frau Jugendamt bist, fängst du mal an.
Ja, fange ich einfach mal an, wie so unser Alltag in der Praxis, in der Berufspraxis, im Jugendamt, sprich in den sozialen Diensten jetzt konkret einfach aussieht. Das ist immer so witzig. Ich mache das seit Jahrzehnten nicht, aber bald seit 10 Jahren. Und krieg's immer noch nicht aus dem FF hin. Also ich hoffe, es ist nicht zu holprig. Die Steffi unterstützt mich dann, die kennt es ja auch ganz gut. Es ist, glaube ich, deswegen, weil es so ein wahnsinnig breit gefächertes Feld ist und ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ich fange jetzt heute mal so an. Jugendamt, die sozialen Dienste unterscheiden sich ja letztlich in die freiwilligen Leistungen und Angebote, die Klienten, die Bürger von uns bekommen können. Und wenn sie einfach das Bedürfnis danach haben, nach Unterstützung, nach Beratung, was auch immer. Und eben der andere wichtige Part ist so dieses Wächteramt, ja, so wird es bei uns benannt, wo halt wirklich quasi dieses Jugendamt, was eben manchmal auch sehr kritisch und gefährdend gesehen wird, wo wir halt wirklich auch von Amts wegen und von Gesetzes wegen halt in die Familien vielleicht auch mal eingreifen müssen, ja, mit dem schlimmsten Verlauf vielleicht das Kind rauszunehmen. Das kann passieren. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man diese zwei Aspekte wirklich ganz klar unterscheidet. Weil hier sehe ich auch die größte Chance, den Bürgern, den Familien da ein bisschen die Ängste zu nehmen. Ja. Ich arbeite auch so, ich erläutere das denen auch wirklich, dass sie da ganz klar unterscheiden können. Wir sind hier gerade in einem ganz klaren freiwilligen Beratungskontext und es geht hier nicht darum, ihr Kind wegzunehmen. Es geht auch nicht darum, ihnen vorzuschreiben, wie es sein muss in ihrer Erziehung, ganz grundsätzlich, wenn wir uns im Leistungsbereich befinden, sondern lediglich Unterstützung. Um jetzt mal auf diese ich klammer das Wächteramt jetzt mal aus. Das ist dieses typische Kinderschutzthematik, Kindeswohlgefährdungsthematik. Ich glaube fast, wir werden das in einer anderen Folge nochmal genauer betrachten.
Genau, dann ist vorher uns überlegt.
Ja, weil es einfach so ein wichtiges und Riesenfeld ist. Deswegen würde ich mich jetzt wirklich mehr mal auf diese freiwilligen Angebote beziehen. Was kann das Jugendamt in Familien einfließen lassen? Wichtig ist wirklich nochmal Betonung, die Familien kommen auf uns zu, ja, und zwar auch die Familien, nicht irgendwelche Nachbarn, die das finden oder Schulen oder Kindergärten, sondern es geht wirklich darum, dass die Familien selber zu uns kommen. Gerne durch Unterstützung, durch Schule zum Beispiel, ja, dass die motiviert werden. Ja, dann lernt man sich kennen. Es werden mal die Anliegen abgeklappert und besprochen, ja. Und dann kristallisiert sich dann für unsere ASD-Kollegen dann einfach mal raus, wo liegen die Bedürfnisse oder auch die Anliegen und mit welcher Unterstützungsform kann man das Ganze denn dann auch gut bedienen. Und da ist es einfach wichtig, auch rauszufinden in den Gesprächen mit den Familien, was auch die wollen. Ja. Es hilft jetzt nichts, wenn ich mir denke, oh, das wäre super, wenn ihr Haushalt ordentlicher wäre. Ja, und die wollen eigentlich nur wissen, wie sie aus ihrer prekären Finanzlage rauskommen. Also da muss man einfach einen gemeinsamen Nenner finden. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das ist immer so unser allererster Job in den ersten Gesprächen.
Kurzer Einwurf. Du hast ASD gesagt. Vielleicht musst du kurz erklären, was das heißt. Und Frage, heißt es überall ASD? Weil ich glaube, es gibt auch Jugendämter, da heißt es BSA, oder?
Ja. In der Tat, genau, danke. Also
bitte.
ASD ist der allgemeine soziale Dienst. Das sind einfach die Kollegen, also Sozialpädagogen, die im Jugendamt in den sozialen Diensten angesiedelt sind, wo einfach alles mal reinkommt. Ja, alles an Meldungen, alles an Anfragen, alles an Beratungsbitten. Wir sind natürlich dann nach Zuständigkeiten entsprechend sortiert, ja, nach Städten, nach Buchstaben, ganz egal. Der zuständige Kollege nimmt sich dann dieser besagten Familie an und führt diese ersten Gespräche. So.
Dann gibt es Jugendämter, das ist dann, glaube ich, da heißt es BSA, Bezirkssozialarbeiter.
Da, glaube ich, läuft es noch genauso, diese erste Schiene.
Aber das ist nach Bezirken aufgeteilt ist, oder? Also ich glaube, dann bist du für einen bestimmten Bezirk.
Ja, das ist bei uns aber auch so. Das hat da bestimmte Zuständigkeitsbereiche, sprich Bezirke, Sprengel hat man meines Wissens eigentlich immer. Das muss ja irgendwie aufgeteilt sein. Ja, es gibt, glaube ich, auch ganz andere Konzepte, dass es nach Falleingang dann sortiert wird. Aber ich glaube, in aller Regel meines Wissens ist es so gemanagt, dass wirklich man hat bestimmte Städte, bestimmte Gemeinden, wo jeder Mitarbeiter entsprechend dafür zuständig ist. Ja.
Wo dann auch vernetzt ist und auch die Einrichtungen kennt.
Macht ja auch total Sinn. Ja. Ich finde auch, man kennt seine Schulen, Kindergärten, man ist vernetzt, wie du sagst. Von dem her, ich finde das eigentlich sehr, sehr zielführend, wenn man das so sich managt. Aber wie gesagt, gibt meines Wissens auch andere Konzepte. Aber die kenne ich nicht besonders gut. Genau, so ist eben der ASD aufgestellt. Ja, sprich, es kommen die Anfragen bei den entsprechenden Mitarbeitern rein, die briefen mal, um was geht's eigentlich, und können dann entsprechend die entsprechenden Hilfen dann einleiten. Die BSA, wir haben es gerade noch mal kurz diskutiert. Ich muss gestehen, bevor ich jetzt hier irgendwelche Unwahrheiten verkünde, weil ich habe so noch nie gearbeitet. Ich gehe davon aus, dass Bezirkssozialarbeit letztlich das ausdrückt, dass eigentlich der zuständige Mitarbeiter vom Jugendamt dann entweder an einen Träger die Familie übergibt, in Anführungsstrichen, dieser Träger dann entsprechend für alles dann zuständig ist und in Eigenregie entscheidet, was macht die Familie jetzt. Ja, ich glaube, das ist mehr in Großstädten angesiedelt tatsächlich. Ja. Mhm. Und das wirklich dann, ich glaube, das sind dann die Bezirkssozialarbeiter, die das Jugendamt übergibt an die BSA, und diese BSA wiederum managt in Eigenregie und entscheidet, glaube ich, auch in Eigenregie, welche Hilfen eingeleitet werden.
Und sind die dann beim Jugendamt auch angestellt, diese BSA mit? Das wissen wir nicht.
Wir wissen es nicht. War damit noch nie direkt konfrontiert.
Genau, dann hiermit der Aufruf an alle, die wissen oder selber tätig sind im Bereich BSA. Klärt uns bitte auf. Was ist der Unterschied zwischen ASD, BSA? Ist der BSA beim Jugendamt angesiedelt oder ist es auch bei einem freien Träger angesiedelt oder kann das vielleicht sogar beides sein?
Genau, wie ist da die Struktur und die Konzeption? Genau, cool. Das wäre sehr fein, würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank. Jetzt zurück zum ASD oder halt ja nach dem Konzept, wo wir eben arbeiten und was auch, glaube ich, oft und häufig der Fall ist. Die Familie ist angedockt beim zuständigen Mitarbeiter im allgemeinen sozialen Dienst. Man kennt jetzt die Situation und weiß einfach, okay, mit einer Beratung, die auch mal mehr längere Zeit andauern kann, durch den Kollegen vom Jugendamt ASD, reicht wohl nicht aus. Ja, da braucht es intensivere Unterstützung. Und da sind bei uns eben dann jetzt auch bei den allgemeinen sozialen Diensten wirklich die Fachdienste mit angesiedelt. Ja, unsere Fachdienste sind, das ist die sozialpädagogische Familienhilfe, das ist der Erziehungsbeistand oder Einzelbetreuer. Ja, heißt überall ein bisschen unterschiedlich, aber letztlich sind es immer die gleichen Paragraphen und die gleichen Hilfen.
Aber der Erziehungsbeistand schafft es ja ein eigener Paragraph, also so heißt es laut Gesetz, heißt Erziehungsbeistandschaft.
Ja, genau. Was haben wir noch? Wir haben den Fachdienst der Pflege, sprich, wenn es jetzt in Richtung Pflegeelternunterbringung gehen würde bei einem Kind. Wir haben natürlich die stationären Maßnahmen, sprich Heime, ja, wo die Kinder auch aus der Familie raus müssen, in einer Einrichtung. Intensive Familienberatung, das ist so therapeutisch angesiedelt. Das ist jetzt nicht bei allzu vielen. Das ist bei uns so ein Sonderding, aber gleichzusetzen mit der SPFH von Paragraphen her, geht mehr in die therapeutische Schiene. Dann gibt es noch so teilstationäre Geschichten, wo die Kids halt einfach intensiv noch im Hort oder in der heilpädagogischen Tagesstätte betreut werden. Und entsprechend, wenn man die Situation der Familie kennt, weiß man, welche Hilfe kann denn hier greifen. Das ist unser Job. Bei uns kommt alles rein. Das dauert auch immer eine Zeit lang. Mhm. Man kann innerhalb von einem Gespräch rausfinden, wo zwickt's, ja? Das dauert in aller Regel, bis man das weiß und gegebenenfalls die Familien auch wirklich erstmal aufklären und dann schon auch motivieren muss und dass man wirklich auch weiß, welche Ziele sollen es denn werden. Und dann wird entsprechend eben die bei uns wird dann an die Fachdienste auch übergeben, die haben wir bei uns im Team drin. Mhm. Wenn man jetzt sagt, das wird eine sozialpädagogische Familienhilfe, weil Schuldenthematik, Schwierigkeiten in der Alltagsstruktur, in der Erziehung, was gibt's noch? Du hast sowas gemacht, was ist noch SPFH-Thema? In aller Kürze, alles.
Ja, eigentlich halt auch alles, so was Haushalt und so weiter und oft auch, ja, wie gesagt, Geld, hast du schon gesagt, Schuldenthematik, auch einfach zu gucken, wie komme ich mit meinem Geld klar und Vernetzung mit Einrichtungen, Unterstützung bei Ämtergängen, Beratung auch. Also ich hatte auch schon mal eine Familie, da war ich wirklich nur Ansprechpartnerin und habe sie unterstützt, also die Mutter hauptsächlich bei allen Belangen, weil sie halt einfach so traumatisiert war auch durch ihre Vergangenheit. Ja. Ganz nette Familie, die hat es einfach nur gebraucht, dass jemand kommt und ist ihr. Ja. Ja. Du hast natürlich auch die ganz anderen. Also es gibt eigentlich alles.
Genau, es ist von bis, ja, aber letztlich, man kann kurz festhalten, SPFH macht einfach so diese strukturellen Alltagsthemen. Ja. Wenn da Familien Schwierigkeiten haben, kriegen sie eine Fachkraft an die Seite und da ist eigentlich die gesamte Familie oder ja, im Fokus jetzt nicht nur das Kind, ja, sondern wirklich auch mit die Eltern ganz intensiv. Mhm.
So. Das heißt für mich jetzt, und das hat sich ja, glaube ich, so in den letzten Jahren auch so ein bisschen gewandelt, also ich, bei dir jetzt im Amt, das Amt kenne ich auch, ich weiß, es gibt sicher auch Ämter, bei denen das anders ist. Ihr geht erstmal richtig intensiv in die Familien rein und schaut dann, was ist denn da überhaupt jetzt der Bedarf und was würde denen helfen? Also es ist nicht so, dass eine Familie kommt und sagt, ich will jetzt SPFH und dann sagt ihr, ja, okay, gut, sondern ihr sagt, jetzt schauen wir uns erstmal an, bringt es überhaupt was SPFH? Und wie viele Termine macht ihr dann ungefähr?
Das ist total unterschiedlich. Manchmal kristallisiert sich relativ schnell raus. Manchmal braucht es wirklich auch länger, gerade wenn vielleicht auch die Motivation fehlt, wie auch immer. Hausnummer. Also 2 Termine sind es mindestens. Mhm. Wir möchten schon auch gerne mal gucken, dass wir auch bei den Familien mal zu Hause sind. Ich finde, man kriegt ganz viel Gespür, wenn man mal die Wohnverhältnisse kennt. Das finde ich ist wahnsinnig hilfreich. Ich würde mal sagen, zwischen 2 und vielleicht 5 Gesprächen. Mhm. Und manchmal ist es auch so, wo man einfach nicht weiß, wo es hingehen soll, ja, wenn man einfach selber auch, wenn die Familie keine Ziele oder keine Anliegen letztlich formulieren kann, manchmal muss man das wirklich aktiv rausarbeiten.
Und aber dann wie geht das, weil sie sind ja schon gekommen.
Also, sie gesagt, sind schon gekommen und dann kriegst du wirklich erstmal...
Kommen die auf Anraten oder?
Es ist ganz unterschiedlich, also oft auf Anraten, eben manchmal auch, oft sind sie ja auch, werden sie ja auch geschickt, das sind ja so die Fälle, ja, wo die,
zum Beispiel,
weiß ich nicht, der Kindergarten sagt oder auch die Nachbarn oder, weiß ich nicht, ja, das ist eigentlich so das klassische Kindergarten, Schule, vielleicht auch Beratungsstelle, wenn sie da vorher tatsächlich schon waren.
Also dann gehen sie da halt mal hin, ja?
Und dann gehen sie da mal hin und dann wird einfach mal alles ausgekotzt, sage ich jetzt mal. Und dann geht es halt wirklich ans Sortieren. Und das ist halt dann so unser Job. Ja, das sind dann wirklich so die Fälle, wo man es nicht erstmal nicht so ganz zuordnen kann. Da hat man dann, wir stehen kurz vor der Trennung und mit der Erziehung von meinem Kind komme ich nicht zurecht. Und der Große, der macht sowieso nur Theater. Und psychisch geht es mir ganz, ganz schlecht. Das Haus ist nur noch verfällt im Chaos. Ja, und eigentlich will ich die Kinder überhaupt nicht mehr haben, aber ich werde alles geben, um es irgendwie zu schaffen. Also da kriegst du dann irgendwie alles. Okay. Und da muss man halt wirklich ein bisschen ins Detail gehen. Und das sind dann so ein bisschen die längeren Gespräche und Termine, um herauszufinden, wo genau kann man denn jetzt am besten ansetzen und was wollen die auch. Und dann eben, ich habe es gerade gesagt, ja, zum Beispiel jetzt auch, wenn man wirklich zu dem Punkt kommt, gibt natürlich vielschichtige Themen, aber der, weiß ich nicht, 17-jährige Sohn macht ihm wahnsinnige Sorgen. Auf den können sie überhaupt nicht mehr einwirken. Der rutscht vielleicht auch irgendwie in Drogenkonsum ab, Kriminalität, weiß ich nicht was. Und das ist so das Hauptthema, ja. Und dann wäre es halt zum Beispiel eine andere Hilfe, ja, zum Beispiel eben die Erziehungsbeistand verschafft. Eine Hilfe, die sich eigentlich mehr an dem Kind beziehungsweise in aller Regel an den Jugendlichen orientiert. Da ist jetzt nicht mehr so die Elternarbeit im Fokus, sondern eben wirklich der Jugendliche, dass der eine neutrale Bezugsperson an die Seite kriegt. Da entsprechend dann mit dem gearbeitet werden kann und dann wieder, weiß ich nicht, Fuß zu fassen, seinen Schulabschluss zu schaffen, was auch immer.
Und wenn jetzt eine Familie aber sagt, ja, okay, gut, also der Kindergarten hat mir gesagt, ich soll jetzt mal hierher kommen, aber nö, ich habe jetzt keinen Bock. Will ich nicht, ja.
Ich sehe kein Problem.
Ja, oder dass er halt sagt, ja, das ist schön, dass Sie mir jetzt eine SPV oder eine Erziehungsbeistandschaft empfehlen, aber das will ich eigentlich nicht. Ich will nicht, dass jemand jetzt irgendwie da wöchentlich bei mir zu Hause reinguckt. Es ist ja so, also ich wollte nochmal in Klammern sagen, alle die Hilfen, die du vorhin genannt hast, die stehen halt auch im Sozialgesetzbuch Nummer 8. Da stehen halt auch, also jede Hilfe ist ein eigener Paragraph, genau. Und da steht ja auch ganz deutlich drin, bei SPFH zum Beispiel oder Erziehungsbeistandschaft, dass es eine freiwillige Leistung ist. Das heißt, die Leute müssen es beantragen. Es gibt einen extra Antrag, den die unterschreiben müssen. Also es geht nicht, dass du sagst, okay, sie kriegen jetzt eine SPFH, ohne dass derjenige das will. Nein, die Familie muss es beantragen. Und die Familie kann eigentlich außer in seltensten Fällen, und das wäre übers Gericht, nicht dazu gezwungen werden, das zu machen.
In der Tat, wo sie gezwungen in Anführungsstrichen werden könnten, da wären wir dann schon wieder in dieser Wächteramtsthematik-Schiene drin. Ganz genau. Und alles, was diese freiwilligen Angebote betrifft, da entscheidet die Familie. Und auch wenn der Haushalt ganz schlimm ausschaut und wir jetzt die Erziehungsstrukturen nicht gut finden, ich rede jetzt nicht von Gewalt dergleichen, da sind wir nämlich wieder im Wächteramt, ja. Wenn es keine Anhaltspunkte gibt, das sind nicht viele, die jetzt eine echte Kindeswohlgefährdung anzeigen, ja, also wenn man das ausschließen kann, dann sind wir im Leistungsbereich und dann entscheidet die Familie. Also man
Leistungsbereich ist, glaube ich, schwer nachzuvollziehen.
Ja, Leistungsbereich ist eben der Bereich, der nicht Wächteramt ist. Genau. Man kann ganz klar unterscheiden, Jugendamt ist unterteilt in Wächteramt und den freiwilligen Leistungsbereich. Mhm. Wann ist dieser freiwillige Leistungsbereich? Der ist dann gegeben, wenn keine Anhaltspunkte vorhanden sind, dass hier eine Kindeswohlgefährdung sich abzeichnet. Ja. Mhm. Und was sind diese Anhaltspunkte? Nein, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, wir wollten es ausklammern. Ja, ja. Genau.
Und wir klammern es wirklich aus. Wir wissen, dass das natürlich hochspannend ist mit diesen Kindeswohlgefährdungen und so weiter. Aber wenn wir da jetzt anfangen würden, dann würden wir, glaube ich, noch 3 Stunden reden. Also das ist ja ein Quatsch. Da müssen wir uns eine extra Folge dafür.
Ja, genau. Also. Und wenn man jetzt merkt, das wäre durchaus Handlungsbedarf, beziehungsweise es wäre schön und man könnte da gut unterstützend einwirken, dann ist halt schon auch noch Job von unseren ASD-Kollegen, die Familie zu motivieren. Ja, also das ist schon, man sagt dann nicht okay und tschüss, sondern man bleibt dran, man versucht die wirklich ein bisschen zu gewinnen, Themen vielleicht auch rauszuarbeiten, was die durchaus schon betrifft und was sie auch nehmen können und wo sie dann von sich aus sagen können, ja okay, dann probiere ich es halt doch, vielleicht macht es ja doch Sinn.
Okay.
Das ist die einzige Chance in unseren Augen und nach unserem Konzept, sage ich jetzt mal, diese Familien doch zu einer Unterstützung zu bewegen. Mhm.
Ja. Genau. Und genau. Mir war das jetzt nur so wichtig zu erwähnen, weil da kommen wir später nochmal genauer drauf, ja, das oft so dargestellt wird, ja, und dann musste ich so eine Familienhelferin und so weiter und so fort. Es ist halt einfach so, dass man den Antrag selber gestellt hat und jeder die Freiheit hätte, außer in besagten Fällen, Nein zu sagen.
Ja, kann man ganz klar so sagen. Also ich gehe mal davon aus, dass da jedes Jugendamt, das muss ich jetzt auch noch mal betonen, eine eigene Haltung hat. Ja, also das finde ich jetzt auch nochmal wichtig zu erwähnen. Das Gesetz gibt jetzt nicht allzu viel Möglichkeit, verschieden auszulegen, finde ich, aber in Nuancen kann man es immer ein bisschen unterschiedlich auslegen und es ist immer ganz klar, jedes Jugendamt hat seine eigene Haltung und
seine eigenen Leute.
Konzept, sage ich jetzt mal, und auch seine eigenen Leute.
Das habe ich nämlich mir gerade noch konnotiert, Grenze, die eigene Persönlichkeit. Und ich glaube, das spielt schon auch rein. Ja, also ich komme da jetzt einfach nur drauf, weil bei unserer Facebook-Seite natürlich geguckt, okay, was wären so Gruppen, wo wir reingehen könnten und habe dann auch einfach mal den Suchbegriff Jugendamt eingegeben und großer Fehler. Ich habe dann bei einer Gruppe auch mal so eine Beitrittsanfrage gestellt, ohne mir vorher durchgelesen zu haben, um was es in dieser Gruppe geht. Und du musst mal bei den Facebook-Gruppen schauen, was Jugendamt-Gruppen sind. Es ist also wirklich Kinderfrau in Deutschland und so weiter. Also es ist wirklich heftig und da gruppieren sich, glaube ich, alle Familienmütter, weiß ich nicht, ja, die irgendwie Jugendamtserfahrung haben, zu einer Masse.
Höchstwahrscheinlich die in dieses Wächteramt gefallen sind. Ja?
Stimmt,
oder auch in so einer Grauzone. Ich meine, die gibt es schon auch, ja, wo natürlich. Man sagt, präventiv, das ist jetzt schon ein Muss, ja. Und alles, was natürlich gegen den Willen geht, und wir haben diese Rolle inne, wie gesagt, ich nenne es jetzt Wächteramt klassisch, und jeder, der da betroffen ist oder war und sich vorher ärgert und sich auch nicht nachvollziehen kann und nicht mitwirken wollte, konnte. Ja, das sind wahrscheinlich dann gegebenenfalls Kandidaten, die sich dann zusammentun und in solchen Gruppen sich austauschen, schimpfen und die Luft rauslassen.
Und ich glaube, genau wie es natürlich, also jeder lebt ja in seiner eigenen Wirklichkeit und jeder erlebt es ja subjektiv so, wie er das erlebt. Und ich will aber auch nicht jetzt meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es nicht auch Jugendamtsmitarbeiter gibt. Wir haben ja auch schon über die unterschiedlichen Sozialpädagogentypen geredet. Dass es nicht auch Leute im Jugendamt gibt, die das halt irgendwie auch toll finden, da ihre Macht irgendwie auszuüben. Also es ist natürlich voll überspitzt gesagt, aber es gibt da sicher auch welche.
Das kann durchaus sein.
Also
mir sind Gott sei Dank keine bekannt.
Ich glaube auch nicht.
Höchstens noch vielleicht, dass es welche sind, die sehr, sehr überengagiert sind oder sich da auch schwer abgrenzen können. Weil da finde ich, das ist ganz wichtig, gerade im Jugendamt, in allen sozialen Bereichen.
Ja.
Wir hatten es schon mal aufgegriffen, aber genau bei dem Thema auch unterscheiden, Wächteramt, Leistungsbereich. Mhm. Man darf nie mit dem eigenen Anspruch arbeiten und vergleichen. Ja. Mhm. Weil ich habe natürlich einen völlig anderen Anspruch ans Leben oder Vorstellung davon, wie du sagst, was ist gut, was ist richtig. Und bei der Familie sieht es wahrscheinlich oder vielleicht völlig anders aus.
Mhm.
Deswegen ist es noch lange kein kein Anhaltspunkt für eine Gefährdung oder dass man da jetzt unbedingt Unterstützung reinbringen muss. Ja? Ja. Da kann man eben nur motivieren und gewinnen in der Hoffnung, da eine Mitwirkungsbereitschaft und eine Einsicht oder ein Anliegen herauszuarbeiten. Ja. Wenn die nicht wollen, wollen sie nicht. Das muss man dann auch akzeptieren. Ja.
Ich hatte zu dem Thema mal eine Familienhilfe mit einem männlichen Kollegen zusammen. Da waren wir in Co-Arbeiterin. Das gibt es heute gar nicht mehr so oft, gell, dass zwei Kollegen...
Eher selten tatsächlich, ja, das stimmt.
Es war früher noch öfter, das war so ungefähr vor 9 Jahren oder so. Und die haben wir auch echt lang gehabt, die Familie. Das war so eine klassische SPFH-Familie, die über Jahre mir betreut haben. Vielleicht erzähle ich die auch mal. Die sind dann irgendwann weggezogen. Ich glaube, deswegen war das Thema dann erledigt. Die wohnen jetzt irgendwo im hohen Norden. Ja. Aber nur zu dem Thema, wie subjektiv das ist. Und da ging es auch darum, dass die Wohnung halt auch oft so unordentlich ist. Und dann kamen wir irgendwann und ich fand so... aslig, ja, und mein Kollege dann so, wieso denn? Das passt doch. Also, habe ich mir auch gedacht, das beste Beispiel dafür ist, wie ordentlich ist eine Wohnung, da musst du nur mal zwei Leute reinsetzen, am besten Mann, Frau, ja, dann sind die Grenzen sehr dehnbar, ja, also ich hätte es jetzt Katastrophe gefunden, mein Kollege hat gesagt, ach, das ist alles okay,
mein Gott,
ja, passt doch. Rabbeln keine Kakerlaken rum, so ungefähr, also was willst du? Ja, das ist ja jedem sein eigenes Ding. Und ich glaube, das ist wirklich so eines der wichtigsten Punkte, wie du sagst, dass man wirklich von seinem eigenen persönlichen Empfinden weggehen muss. Und ich kann das aber auch heute. Ich habe das schon völlig also wenn ich auch bei, ich war letztens bei einer Freundin, die sagt, oh Gott, schau dich bitte hier nicht um, es sieht so schrecklich aus. Und ich dachte mir, ist mir so egal eigentlich. Also es hat mich gar nicht interessiert, weil es ist ja nicht meine Unordnung, so ungefähr.
Und das finde ich wirklich wichtig, das auch zu berücksichtigen, weil da spart man sich und auch den Familien viel Stress und Ärger und Emotionen. Also genau. Okay, jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt wollte ich gerade irgendwas sagen. Ach genau, das möchte ich jetzt auch nochmal aufgreifen. Genau, da waren wir nämlich vorhin kurz stehen geblieben. Angenommen, es kommt ein Kindergarten, der hat die Familie ganz dringlich zum Jugendamt geschickt. Ja, weil, weiß ich nicht, ungesunde Pausenbrote und ungepflegt angezogen. Das sind so die Klassiker, ja. Dann kann ich mit denen reden, dann sagen die mir das vielleicht auch. Ja, dann ist natürlich, also dass der Kindergarten das ganz wichtig fände, aber die Business gar nicht so, wo das Problem liegt. Dann gibt es halt zwei Optionen. Ja, klar, drängt sich einem die Möglichkeit auf zu sagen, gut, dann telefoniert man jetzt mit dem Kindergarten, um mal rauszuhören, warum haben die geschickt. Ja, geht natürlich, machen wir auch sehr gerne, aber da ist es halt ganz wichtig, auch da wirklich mit Zustimmung der Eltern. Also das war nämlich früher,
eine Schweigepflichtentbindung.
Genau, das war früher gang und gäbe, nämlich, dass man halt dann einfach mal schnell zum Hörer gegriffen hat und ohne Wissen der Eltern am besten noch da angerufen. Nee, das ist inzwischen ein absolutes No-Go. Da wäre es halt dann wirklich wichtig, mit der Familie kurz rauszuarbeiten, passt für sie, genau, dass ich da Rücksprache halten kann, um mir auch nochmal ein Bild zu machen und dass wir dann gemeinsam weiterarbeiten. Das finde ich dazu nochmal ganz wichtig.
Und wie ist es jetzt, weil du vorhin gesagt hast, nur wenn es um das Rechte angehen würde, dürfte man da was sozusagen, könnte man die Leute dazu zwingen? Da war jetzt meine Frage aber noch kurz, zwingen könnt ihr sowieso nicht, sondern wenn, dann entscheidet es ein Gericht.
Exakt, oder? Du sagst es, genau. Das ist, wir sind eigentlich nur die Instanz, die feststellt. Dann gabelt sich's wieder, wenn wir sagen, wir sehen irgendwie doch eine Gefahr und so weiter. Zu sagen, wir machen das jetzt, die wirken freiwillig mit. Ja, also sagen, okay, sie sehen's ein, sie holen sich Hilfe, sie stellen diese Zustände auch ab und so weiter. Dann gehen wir auch noch nicht ans Gericht. Sagen, okay, du musst aber jetzt ein SPV nehmen, in Anführungsstrichen. Du musst freiwillig ein SPV nehmen, sozusagen.
Ja, das ist halt immer das.
Klassiker, gell. Aber einige machen das. Das ist eigentlich der Großteil und kriegen es dann von selber irgendwie wieder hin. Und wenn man halt merkt, nee, sie machen es nicht, dann geht man ins Gericht. Genau. Und dann wird es aber auch die Zwangsschiene in Anführungsstrichen.
Aber das seid ja nicht ihr. Ich will es ja nur
sagen. Nicht wir. Ja, genau. Okay. Das sind dann nicht wir. Das stellt dann ein Gericht fest und dann auch entsprechend die Maßnahmen. Entweder Heim oder ambulante Unterstützung oder was
auch immer. Okay.
Genau. Gut. Ja, also das ist so unser Alltagsgeschäft, ja, eben wirklich ganz wichtig. Rausfinden, wie ticken die Familien. Wir sind da wahnsinnig Genau, ja. Also das wird nicht in anderen Jugendämtern überall genauso sein, aber das ist einfach unser Anliegen. Wir machen das so, fahren auch ganz gut damit. Wir filtern raus, um was es geht, um dann wirklich auch die passende Hilfe einfließen lassen zu können. Ja, ist es was Ambulantes, was Teilstationäres oder was Stationäres? Und dann leitet man eben entsprechend ein.
Ja. Okay, aber das heißt, die Familie kommt zu euch, wir gehen davon aus, die wollen das, ihr geht in die Familie, schaut euch an in 2 bis 5 Terminen, okay, was passt, und dann werden Hilfen installiert wie sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaft, begleiteter Umgang wahrscheinlich, oder? Macht ihr sowas auch? Oder macht das jetzt eher?
Das machen wir aber eher im Rahmen von Trennung und Scheidung. Das kann halt auch sein, genau, das greife ich jetzt gleich damit auf. Mhm. Vielleicht merken wir auch, also wir haben auch unseren eigenen Trennungs- und Scheidungsfachdienst bei uns im Team, eine männliche und eine weibliche Mitarbeiterin. Wenn wir merken, okay, da liegt das Hauptproblem, das stellt sich oft schon beim ersten Telefonat raus, ja, und dann verweist man gleich an die Kollegen von TUST, nennt sich der Fachdienst, Trennung und Scheidung, und die begleiten die dann in dieser Thematik, wo auch mit dazugehört, Sorgerecht, Umgänge, Aufenthalt des Kindes, bla bla bla. Und eben gegebenenfalls auch die begleiteten Umgänge zum Beispiel. Das machen, wenn es jetzt überschaubar ist, tatsächlich die beiden Kollegen jeweils auch mal selber, wenn man merkt, es. Aber das sind jetzt eher so Ausnahmen, ja. Aber das gibt's schon. Oder man merkt, es wird einfach auch längerfristig Thema bleiben, dann werden natürlich externe Träger angefragt. Hast du ja auch schon gemacht, glaube ich.
Habe ich schon gemacht, ja. Aber es war eher im Rahmen von Pflege. Also vom Pflege. Pflegekinderdienst, so heißt es, dass halt Umgänge stattgefunden haben, wo Kinder bei Pflegeeltern untergebracht waren. Mit der
Herkunftsfamilie.
Genau. Ja. Was macht ihr noch?
Was machen wir noch?
Also, wahrscheinlich so Netzwerkarbeit, oder? Also ja, so Zusammenarbeit mit anderen Trägern und so weiter, oder?
Genau, da ist man natürlich ganz eng vernetzt, ja. Genau, diese ganzen Hilfen, wenn wir jetzt zu dem Schluss kommen, dann kommt eine Hilfe rein, welche auch immer. Eine SPV, eine Erziehungsbeistandschaft oder ein Heim sogar oder ein Hort. Diese Arbeiten, Leistungen erbringen dann natürlich nicht wir, sondern wir vermitteln dahin. Und wer macht das? Das machen die Träger. Wir haben hier bei uns verschiedenste Träger, die das alles in verschiedensten Konzepten anbieten. Genau, wenn man an dem Punkt ist, okay, da kommt jetzt hier und die Hilfe soll da rein, die Familie will das, man hat die Ziele auch schon mal vorausgearbeitet, dann ist man natürlich, gibt Run auf den Träger zu und übergibt dort den Fall. In einem ersten Hilfeplangespräch, ganz genau. Man fragt erstmal an, Träger XY, hast du gerade Kapazitäten? So und so ist die Situation. Vielleicht sogar, ich glaube, männlich oder weiblicher Betreuer wäre gut. Oder meistens sind die auch ganz froh um solche ersten Einschätzungen auch schon. Und dann führt man Familie und ambulanten Betreuer oder auch Heim, ja, in einem ersten gemeinsamen Hilfeplangespräch zusammen, wo man die gesamte Situation nochmal darlegt. Man hat ja dann schon ganz viel Information, ja, durch diese intensiven Erhebungsarbeiten, sage ich jetzt mal, so dass sich dann der Fachbetreuer, der jetzt zum Beispiel die Erziehungsbeistandschaft übernehmen wird, sich schon ein sehr intensives Bild machen kann in diesem ersten Hilfeplangespräch. Da wird die Situation durchgesprochen, ganz transparent für alle, auch die Ziele benannt. Vielleicht kommen auch nochmal neue hinzu, ganz egal. Dann ist dieser Betreuer aber am Start, ja, mit dieser Familie. Natürlich ist man als Jugendamt immer ansprechbar und Ansprechpartner, aber letztlich wollen wir uns da dann nicht mehr einmischen, weil die haben ja dann wirklich auch eine Vertrauensbasis sollen sie bekommen. Es ist auch immer wichtig zu wissen, dass das Jugendamt jetzt nicht jedes Detail mitbekommt, sondern den Verlauf, in Anlehnung an den Hilfeplan, den wir dann auch verfassen und verschicken. Und sonst eigentlich nur in Krisen, beziehungsweise wenn die Familie irgendwie auch unzufrieden ist oder irgendwie sich mitteilen möchte, dann kann die sich natürlich bei uns melden, zu sagen, das passt nicht mit der Chemie, ich finde die Betreuung doof, keine Ahnung. Da muss man wieder nachsteuern. Wir setzen uns dann erst wieder ein halbes Jahr später oder 5 Monate später zusammen, um zu gucken, wie ist es gelaufen? Wie ist der Stand? Soll es verlängert werden? Welche neuen Ziele oder Situationen sind dazugekommen? Was konnte bewältigt werden? Und so weiter. Und das alles gilt, ganz egal für welche Hilfe. Ja, entweder das ist, wenn man sagt, das Kind muss am besten in der Einrichtung, das ist für alle das Beste. Da macht man dieses gleiche Hilfeplangespräch natürlich im Heim dann, wo auch alle dabei sitzen, wo auch das Heim entsprechend dann genau informiert ist, was ist die Situation, was sind die Ziele, was sind die Themen. Also das ist dann überall der gleiche Vorgang.
Und ihr macht, wenn jetzt ein Hort zum Beispiel, aber nur bei integrativen Plätzen, glaube ich, oder?
In aller Regel. Also in aller Regel sind so integrative Hortplätze oder auch halbpädagogische Tagesstätten. Sind oft
da gibt es extra Hitzepläne, oder?
Das sind, also eigentlich läuft es aber genauso. Also wenn man jetzt zu dem Schluss kommt, es wäre wichtig, dass das Kind einfach auch ganztags betreut ist, weil es zu Hause von den Strukturen nicht hinhaut. Oder auch, dass man sagt, das ist nochmal ein anderes Thema, es liegt eine seelische Behinderung beim Kind vor. Das sind so diese Eingliederungshilfen, wo wir nochmal so als Reha-Träger fungieren. Ja. Das heißt, da gehe ich nachher nochmal genauer drauf ein. Genau, aber wenn wir da zu dem Punkt kommen, ist wichtig, das Kind muss einfach den ganzen Tag betreut sein. Punkt. Vormittags in der Schule, nachmittags im Hort, warum auch immer, oder in der HPT, je nach Förderbedarf, sage ich jetzt mal. Ja, ist es da genauso? Dann fragen wir die Horte an, die I-Plätze in aller Regel, aber manchmal auch ganz reguläre, oder die HPTs, habt ihr Platz, und dann läuft es da genauso. Man setzt sich dort zusammen und formuliert, also eruiert die Situation und formuliert Ziele, und dann arbeiten die nächsten Monate mit dem Kind und der Familie.
Ich war da nur schon ab und zu mal dabei, als ich SPFA gemacht habe bei Familien und das Kind natürlich auch gleichzeitig in einem halbpädagogischen Tagesstätte oder im integrativen Hort war. Deswegen meinte ich, da finden dann auch nochmal Hilfeplangespräche statt. Also das heißt, wenn eine Familie eine sozialpädagogische Hilfe hat und das Kind geht in den integrativen Hort, dann finden halt zwei Hilfeplangespräche statt. Einmal im Hort und einmal mit dem Familienhelfer. Und also, meistens ist der Familienhelfer dann bei dem Hort-Hilfeplangespräch auch noch mit dabei.
Damit es halt auch vernetzt ist. Und
damit der alles eine weiß, systemisch bleibt und so weiter.
Genau, dass der eine weiß, was der andere macht. Und letztlich sind die zwei Hilfen, werden auch für unterschiedliche Ziele höchstwahrscheinlich mitunter auch verfolgen. Mit dem her, genau.
Ja.
Aber wieder Betonung, das wird bei uns ist es so. Ja, ich will jetzt überhaupt nicht für alle Jugendämter sprechen.
Gottes Willen.
Ja. Oder wir nicht, weil wir kennen eigentlich beide nur dieses eine hier bei uns, gell?
Nee, ich kenne schon auch noch ein anderes, aber nicht so.
Okay, genau. So ist so unsere Arbeit in aller Kürze, was eh schon ewig ist, aber leider kürzer lässt sich nicht gestalten. Das ist so wahnsinnig viel. Genau. Ja, ich glaube, das war's. Ich gucke gerade nochmal drüber. Trennung und Scheidung hatten wir auch, die eben da beraten und begleiten, die Familien. Heimarbeit hatten wir, glaube ich, eh schon mal separat auch nochmal angeguckt. Ja.
Können wir auch nochmal irgendwann nochmal intensiver machen.
Pflege möchten wir auch nochmal separat irgendwann betrachten.
Finde ich auch gut, separat zu machen.
Ja.
Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass wir dieses Mal nicht, also letztes Mal war es eine Nachricht, dieses Mal haben wir schon echt viele Nachrichten gekriegt. Danke nochmal an der Stelle, wir haben uns echt voll gefreut. Und haben von der Simi, ich habe ihr versprochen, das heute mit aufzunehmen, eine echt lange Nachricht gekriegt.
Passend. Aber auch eine super interessante. Ja.
Eine super interessante Nachricht gekriegt und haben uns gedacht, die bringen wir jetzt gleich mit ein. Wir sagen aber jetzt schon im Vorfeld, wir gehen auch nochmal auf die andere Seite genauer ein. Deswegen werden wir da jetzt nicht alles ausdiskutieren können, aber wir werden es andiskutieren, würde ich immer sagen. Ja?
Ich finde auch, die gibt so viel her, da sind so viele Themen drin und wir picken uns einfach ein paar raus.
Genau. Die Simi hat geschrieben, dass es schön wäre, ich werde jetzt mal so ein bisschen das zusammenfassen, weil die ist echt lang, wenn wir auch mal über das Thema Outsourcing des Jugendamts sprechen könnten. Also das, was wir gerade eben schon gesagt haben, das Jugendamt gibt Aufträge weiter an einen, wie hat sie das genannt? An ein Institut. Also sie sagt, jeder kann als Sozialarbeiter ein Institut gründen, das wäre kein geschützter Begriff. Und das Jugendamt gibt dann Aufträge weiter, zum Beispiel für Familienhilfe. Ja, also SPFH, was wir gerade schon gesagt haben. Und sie sagt, sie hat ganz oft Familienbetreuer oder Familienhilfen bei sich in der Schule sitzen. Sie arbeitet scheinbar in der Schule, die gar nicht wirklich mit der Familie sich auseinandersetzen und einfach, sorry, dass ich das so sage, Nullnummern sind, weil sie von irgendwelchen Trägern angestellt sind, die vom Jugendamt bezahlt werden, aber kaum kontrolliert werden. Die Träger stellen viele, viele Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen ein. Ihrer Erfahrung nach wird dabei kaum Wert auf gute Arbeit gelegt, sondern eher auf billige Massen. Quantität statt Qualität. Wenn sie irgendwann mal Geld machen will, sagt sie, gründet sie auch einen Träger. Und genau. Dann hat sie noch angebracht, dass es auch Träger gibt, die vom Jugendamt bezahlt werden, die Kinder in Polen auf Bauernhöfen untergebracht haben, weil das billig ist, so als Art ISE-Maßnahme, hast du vorhin nochmal dazu
ich gesagt. Ich würde es so raushören, ja.
Und das Jugendamt kontrolliert es gar nicht und hat den dann im Nachgang wahrscheinlich dem Träger die Verantwortung zugeschoben. Genau, also ich fasse das nochmal zusammen. Hier geht es, glaube ich, darum, das Jugendamt gibt dann eben, so wie du vorhin gesagt hast, nach euren 2 bis 5 Terminen, die ihr macht, das weiter an irgendeinen Träger. Und da trennt sich halt dann die Spreu vom Weizen.
Genauso hätte ich es auch aufgenommen und aufgefasst. Was ich mir jetzt nochmal überlegt habe, ob da nicht vielleicht diese BSA nochmal gemeint ist. Weil, wir machen das Thema nicht mehr auf. Es ist ganz egal. Es ist, wie es auch sei, es ist so oder so der Fall. Genau, dass letztlich gewissermaßen wird outgesourced, da hat sie vollkommen recht. Ich meine, das geht auch gar nicht anders. Ganz früher, das wusste ich gar nicht und das ist noch gar nicht so lange her, da haben Jugendamtsmitarbeiter das wirklich selber geleistet. Ja. Hatten entsprechend kleinere Bezirke. Vielleicht ist doch das die BSA. Naja, egal. Die lässt mich nicht in Ruhe. Da träume ich heute davon.
Also ich weiß zumindest, bei deinem Amt gab es ja früher auch amtseigene Familienhelfer.
Ja, genau deswegen.
Also und die wurden immer zuerst belegt natürlich. Also es wurden immer zuerst die belegt vom Amt und dann wurde weitergegeben an die freien Träger.
Und dieses Trägerdasein, also da hat die Kollegin oder die Simi, glaube ich, hat sie geheißen, mit Sicherheit recht. Ja, also das ist, glaube ich, schon ein Trend, ja, dass wirklich geguckt wird, dass man eben erhebt im Jugendamt. Deswegen, aber da möchte ich auch nochmal betonen, genau daraus ist es auch geboren, dass es uns so wichtig ist, so nah an den, also die Familien so gut zu kennen, ja, und dann eben wirklich zu gucken, welche Hilfe kommt in Frage und wird aber dann, wie sie sagt, natürlich von dem Träger dann bedient. Wir haben das Glück, wir sind ländlich, wir kennen unsere Träger, die sind alle überschaubar, man kennt die eigentlich alle persönlich und ist wirklich im guten Austausch, ja, keine Frage, und hat halt diese regelmäßigen Hilfeplangespräche. Also, ich glaube, dass das immer mehr und mehr wird, wie die Kollegin sagt tatsächlich, dass ich habe den Eindruck, das bürgert sich ein oder hat sich schon lange eingebürgert, dieses Konzept, dieses Vorgehen. Und dann ist es tatsächlich auch so, das muss man jetzt auch nochmal sagen, meines Wissens ist es rechtlich auch so vorgesehen tatsächlich, dass diese Träger, da hat sie schon recht, dann eigentlich in eigener Verantwortung auch mit der Familie arbeiten sollen. Sind wieder Datenschutzthemen, ja, muss man auch ganz klar sagen. Wir haben zum Beispiel nicht das Recht, ohne Wissen der Familie uns dann mit den Trägern dauernd engmaschig auszutauschen, wie jetzt so der Verlauf ist, weil es einfach nicht datenschutzkonform wäre. Ja, das ist so ein bisschen das Drama. Früher hat es noch stattgefunden. Ich habe das früher auch noch so gemacht. Aber das ist inzwischen wirklich, wird es sehr, sehr kritisch betrachtet. Ich denke, die Antwort liegt, wenn es überhaupt eine gibt, ja, kann nur darin liegen, wirklich seine Träger zu kennen. Eine Großstadt wird sich da schwer tun. Wir jetzt hier im ländlichen Bereich oder wir sind Mittelstadt, Kleinstadt mit Umgebung drumherum. Ja. Wir kennen unsere Träger, das sind 300 Zahl, das kann ich glaube ich sagen. Die kennen wir persönlich, sind da sehr engmaschig im Austausch und wirklich auch sehr engmaschig in den Abstimmungen, dass einfach wirklich klar ist, was stellen wir uns vor, was die Trägermitarbeiter mit den Familien arbeiten und leisten und deren Leitungen wiederum natürlich auch sagen können, wie ist die Situation, was geht nicht, ja, und halt wirklich schon auch mit die der Leute. Zeit. Gott sei Dank mit der Zeit die Leute zu kennen, ja. Und wir haben halt schon das Glück, dass wir uns schon anmerken dürfen, damit glauben wir, dass der Herr sowieso sehr gut reinpasst.
Mehrere Sachen von mir. Ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass es in Großstädten schwierig werden könnte. Und das, ich glaube, davon spricht die Simi auch. Aber ich muss sagen, es hat sich da, glaube ich, auch was verändert so in den letzten Jahren. Weil witzigerweise, kurz bevor die Simi uns die Nachricht geschickt hat, habe ich was Ähnliches erlebt. Das habe ich dir ja schon erzählt. Und ich erzähle es jetzt hier auch nochmal, damit es alle hören. Du hast ja auch in der ersten Folge, glaube ich, gesagt und hast es auch immer mal wieder jetzt erwähnt, dass ihr jetzt in diesen Corona-Zeiten die Familienhelfer und Erziehungsbeistände angehalten habt, dass die mehrmals wöchentlich telefonischen Kontakt haben zu den Familien, am besten täglich, vielleicht auch mehrmals täglich, je nachdem, wie der Bedarf eben halt auch ist und wie kritisch es eben in der Familie ist, weil sie sich aufgrund der Kontaktbeschränkungen ja nicht sehen durften. Und ich habe in der Schule eine Familie, die ich betreue, oder zwei Mädels, die Geschwister sind, die ich betreue und habe auch mit der Familie schon länger Kontakt. Und aufgrund, das ist ja ganz oft bei Schulsozialarbeit und Jugendsozialarbeit, dass wir dann auch so ein Bindeglied sind zum Jugendamt und dass dann auch wir Leute zu euch schicken oder mit euch in Kontakt stehen, dass dann vielleicht Hilfen installiert werden oder dass die Familien wenden sich auch deswegen an uns. Und so war das bei der Familie auch. Und es ist eine Familie, die, wo es schon kritisch ist, ja. Und die Familie hat eine Familienhelferin gekriegt und ich habe die auch schon kennengelernt. Die kam dann irgendwann kurz bevor dann diese Schulschließungen waren, kam die mit zu einem Gespräch, das ich mit der Mutter in der Schule vereinbart hatte. Naja, nach diesen ganzen 2 Monaten und so weiter, als wir zu Hause waren, hatte ich dann irgendwie das Bedürfnis, dass ich mal anrufe bei der Familie, nachdem ich auch von der Lehrerin gehört hatte, dass sie null Kontakt hat zu denen. Und ich habe mir immer gedacht, alles gut, die haben ja eine Familienhelferin, was soll schon passieren? Ja. Und dann habe ich die Mutter letztens irgendwann endlich mal erreicht und dann hat sie mir gesagt, naja, sie hat in dieser ganzen Zeit einmal mit der Frau telefoniert. Und sonst hätten sie halt WhatsApp hin und her geschrieben, wo ich mir dachte, naja gut, also WhatsApp hin und her schreiben, das finde ich halt, das reicht dann, glaube ich, nur.
Das ist nicht das Gelbe vom Ei. Nein, das finde ich in der Tat auch.
Da dachte ich mir auch, ich weiß aber auch, muss ich dazu sagen, dass sie neu bei dem Träger ist.
Ja, also ja, das, trotzdem, das macht es nicht besser. Ja.
Das weiß man aber natürlich, das kann man als Träger natürlich jetzt auch nicht einschätzen, weil ich habe ja jahrelang als SPV und Erziehungsbeiständin und weiß ich nicht, was alles für einen Träger gearbeitet. Und das musst du halt auch einfach dazu sagen, man ist halt einfach allein unterwegs und jeder macht halt, ja, wie soll ich das sagen? Jeder macht es halt, wie es macht. Und ich mache das nach meinem besten Wissen und Gewissen und es macht es halt so gut ich kann. Und es gibt sicher Leute, die schauen halt, dass sie so wenig Aufwand wie möglich haben. Das muss ich jetzt auch wirklich einfach mal ehrlicherweise so sagen. Ja. Und wie willst du das als Träger auch kontrollieren? Also ich weiß, bei dem Träger, bei dem ich gearbeitet habe, da war ja auch ein hoher Anspruch da. Und ich glaube, es ist ja auch ein hoher Anspruch vom Jugendamt. Also am besten systemischer Berater oder Therapeut oder irgendeine Zusatzausbildung.
Noch. Ja, und es ist auch ein Anspruch da, weil es mir gerade einfällt, du darfst gleich weiterreden, sorry, dass die uns die Termine, das ist jetzt neu, das war, glaube ich, jetzt nach deiner
Zeit. Ich weiß aber, dass das so ist.
Also ist eigentlich schon wieder eine krasse Kontrolle, ja, das kann man von beiden Seiten sehen. Aber wir lassen uns schon in den Entwicklungsberichten die Termine aufschreiben. Jetzt einfach, wann die stattgefunden haben. Oder
ja, aber das viele, können die auch erfinden. Wie viele,
ja, das stimmt, aber man kann dann schon auch, wenn man jetzt irgendwie das Gefühl hat, das wird komisch. Mhm. Also ich glaube, ein bisschen ist, natürlich kann man es erfinden, ja, vollkommen recht. Aber man kann ja dann schon mal, dann könnte man fallen lassen, angenommen, man hat jetzt wirklich den krassen Verdacht, dass das jetzt alles erfunden ist, dann in der Familie gegenüber auch mal formulieren, die Frau sowieso, die war jetzt ja die letzten 5 Monate, weiß ich nicht, 24 Mal da, gell, was wir so mitgekriegt haben, oder gut über 20 Mal da, ist ja sicher viel passiert und so. Und also, ich glaube, die Gefahr würden die laufen. Also ich hätte zumindest große Panik.
Natürlich, das war jetzt auch voll überspitzt ausgedrückt. Also das ist das kann ja kein Träger sich leisten, wenn du so jemanden da drin sitzen hast. Aber ich glaube, du hast nicht immer den Einblick als Leitung.
Natürlich nicht. Ja. Nein, das ist so. Weder als Leitung noch als Jugendamt. Ja, gerade wenn du die Mitarbeiter vielleicht noch nicht kennst. Man kann das Thema auch nicht wegdiskutieren, was die Kollegin uns da geschrieben hat. Ja, also das stimmt. Ja, also man kann halt versuchen, so ein paar Instanzen in Anführungsstrichen aufzubauen, wobei ich das jetzt auch gar nicht so benennen will. Weil wie gesagt, wir haben in unsere Träger tatsächlich, wir sind sehr gut vernetzt und innig vernetzt und haben auch großes Vertrauen. Aber ja.
Was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass sich halt auch einfach unsere Ausgangssituation verändert hat, was diesen Bereich angeht. Also ich habe vor 11 Jahren mich auf so eine Stelle beworben und war da kam aus dem Studium, habe aber schon viel praktische Erfahrung mitgebracht. Also ich habe während dem Studium schon in dem Bereich gearbeitet als Studentin und habe ein Jahrespraktikum gemacht und hatte jetzt einfach viel praktische Erfahrung, die ich so vorher mitgebracht habe schon. Und es war echt schwer, so eine Stelle zu kriegen. Also ich war in diesem Team, in das ich da reinkam, die erste Berufsanfängerin, die da eingestellt wurde. Und weißt du, wie das damals im Jugendamt war? Also ich musste mich da dermaßen beweisen. Also das war Wahnsinn. Es gab auch ganz klar Mitarbeiterinnen im Jugendamt vor 11 Jahren, die gesagt haben, also eine Berufsanfängerin, keine Ahnung. Und also die haben sich das schon sehr genau angeschaut, was ich da mache, und waren da höchst kritisch. Und jetzt ist es gang und gäbe. Du hast nur noch Berufsanfänger in dem Bereich. Und ich weiß auch, weil ich, das habe ich ja schon mal erwähnt, im Betriebsrat war bei diesem Arbeitgeber vorher, da siehst du ja die Bewerbungen, die reinkommen. Und das ist Wahnsinn, was für Bewerbungen reinkommen in Bezug darauf, dass die Simi gesagt hat, das sind Nullnummern. Das kann gut sein, dass das Nullnummern sind. Ja.
Vor allem kannst du es halt nicht kontrollieren.
Du hast das auch ist, die Auswahl nicht mehr. Also wo,
das
also,
ist war wirklich, weil wir gerade, also ich habe es mir noch nie so bewusst gemacht, aber das ist gerade so ein Aha-Effekt. Mhm. Im Heim zum Beispiel kannst du das wunderbar abchecken. Ja. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass das irgendwie auch böse macht. Manche nutzen es aus, manche haben einfach noch nicht die Erfahrung, ganz egal. Aber in der Einrichtung zum Beispiel, da kriegen es Kollegen mit und können reagieren und anleiten und an die Hand nehmen oder auch mal kritisieren oder Anmerkungen machen. Und das ist wirklich bei diesen Familienhilfen, also gerade bei diesen ambulanten Familienhilfen, ist es ein Riesenproblem. In der Tat. Weil da kriegst du es nicht kontrolliert oder kriegst kein Gespür.
Also weißt du, ich glaube, das kommt halt immer auf die Einrichtung drauf an. Also wie gesagt, früher, als ich vor 11 Jahren angefangen habe, da war das auch noch viel öfter, dass wir in Co-Arbeit reingegangen sind in Familien, was ich persönlich super fand. Es ist natürlich jetzt auch einfach eine Kostenfrage. Das ist mir auch völlig klar. Also 2 Leute zu zahlen, ist natürlich vom Aufwand her und von den Kosten halt noch mehr. Da hast du immer die Kontrolle durch deinen Kollegen, ja, oder die gegenseitige Kontrolle oder auch über Urlaubsvertretungen. Und meine damalige Chefin hat da wahnsinnig viel Wert drauf gelegt, dass man in diesen Fallbesprechungen jedes halbe Jahr musste diese Familie eingebracht werden und vorgestellt werden, was ist da der Stand der Dinge. Dann hast du den Hilfeplan jedes halbe Jahr. Ich glaube, da hast du dann schon so eine Art Kontrolle, weil du musst dir da schon viel ausdenken.
Angenommen, du bist nicht
angenommen, du bist so einer, weißt du, wie ich meine. Ja. Aber das ist jetzt auch anders. Also ich weiß, dass die Leitung in diesem Team jetzt die neue Leitung das nicht macht. Ja? Da wo ich mir dann denke, das hängt auch so viel von Personen ab.
Ja, das ist spannend.
Super schwierig.
Ja, das ist wirklich schwierig. Wirklich
super schwierig.
Mir kommt jetzt gerade mein SPFH-Fachdienst in den Kopf. Mhm. Wir sind ja so aufgestellt, dass SPFH ist ein eigener Fachdienst. Das heißt, wenn jetzt der ASDler, der Allgemeine Soziale Dienst, zu dem Schluss kommt, die Familie braucht eine SPFH, wird die Familie diesen Fachdienst vorgestellt. Die wiederum haben einen Pool und die sind nochmal sehr engmaschig aufgestellt. Mhm. Die können dann eine Mitarbeiter aus diesem Pool raussuchen und in die Familie setzen. Und die SPFH-Fachdienstdamen, ja, 2 sind es bei uns an der Zahl, oder 3, bei 4, oh Gott. Ja, die sind nochmal ganz engmaschig dran. Die sind fast, die Fachdienstdamen von uns sind fast nochmal mit, also nicht genauso, aber auch mit in der Familie wie die Fachkraft, ja, die SPFH-Fachkraft. Mhm. Also da finde ich, die kriegen wahrscheinlich da auch nochmal mehr Gespür und kriegen mit, sollte zumindest so sein. Deswegen jetzt auch für deine Situation oder was du geschildert hast, ich finde das auch bedauerlich tatsächlich. Und ich weiß jetzt nicht, ob das blöd ist, aber ich finde, wenn dir das jetzt aufgefallen ist, muss ja nicht im Sinne einer Anklage sein.
Ja, ja, aber das würde mir so vorkommen.
Ja, es ist total schwierig, aber es ist halt die Frage, wie es die Familie vielleicht auch dir gegenüber noch betont oder erläutert. Wenn die Familie sagt, sie findet das ganz blöd, dann vielleicht wäre es ja eine Option, dass, wenn es für die Familie passt, dass du mal mit der Kontakt aufnimmst.
Ich glaube, ich würde die Familienhelferin einfach mal anrufen.
Genau. Ja,
da habe ich eine Schweigepflichtentbindung
auch. Das denke ich wäre vielleicht, weil das denke ich ist ja dann dein Alltagswerk, genau. Ja. Ich habe jetzt auch erst an den Fachdienst gedacht, aber das wäre vielleicht wirklich ein bisschen fies. Nee, erstmal
so petzen.
Es wäre irgendwie petzen und das wollen wir auch nicht. Genau, erste Instanz da mal nachhaken und wenn man dann, man weiß ja auch immer nicht, was ist
was
ja
die Familie eben jetzt genau erzählt.
Also kann ja auch ganz anders gelagert sein, aber es hört sich jetzt nicht so an.
Ja, naja, okay, aber es ist aber ein schwieriges Thema und ich habe mir jetzt auch gerade gedacht, wo wie das in Berlin oder so sein muss.
Genau,
so in
wir so sind, glaube ich, da eh verwöhnt. Das
sind wir, glaube ich, hier auf der Insel der Glückseligen. Also das glaube ich wirklich.
Weil und hier kennt jeder jeden und wir kennen unsere Familien auch per Du und
es würde auch so sein, dass wenn es solche schwarzen Schafe gäbe, also ich glaube natürlich, dass es so ist, dass du die Leute hast, die machen halt vielleicht nur so viel wie nötig und es gibt die Leute, die machen viel zu viel und es gibt die haben das gesunde Mittelmaß und trotzdem ist alles gut, das will ich jetzt gar nicht irgendwie werten. Ja, es macht
also das jeder auch
so, wie er das macht. Ja, und auch so, wie du vorhin gesagt hast, also als ich angefangen habe, war das tatsächlich ja noch so, da konnten sich das die Jugendamtsmitarbeiter, ich finde es auch gut, dass das jetzt nicht mehr so ist, ja. Oder also ihr könnt ja schon das Glück zu sagen, also wir hätten da schon gerne eine junge Frau oder wir hätten vielleicht gerne irgendwie, keine Ahnung.
Der so würde gut passen, ja.
Ja,
die machen es dann auch möglich, wenn es geht, aber letztlich ist es halt Entscheidung vom Träger und das finde ich auch, um einfach auch nochmal eine Lanze für einen Träger zu brechen oder für die Träger, genau, dass es einfach ausgeglichen ist. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, und wir gehen davon aus in aller Regel, ja, unsere Erfahrungen sind zumindest so, dass das durchaus auch positiv ist, dass die wirklich eigenverantwortlich auch arbeiten. Die kriegen diese Familie per Bescheid die Betreuung zugesprochen für 6 Monate. Und dann sollen die aber schon auch in eigener Verantwortung, ja, muss ich so sagen, und aber auch im eigenen, wir schreiben denen nicht vor, wie die jetzt mit welchen Methoden und so weiter, die jetzt die Familien betreuen, weil dann wird es nicht authentisch und dann, glaube ich, wird es auch wieder schwierig. Ja, also es muss schon für jeden so passen.
Ja. Und das macht es ja auch aus. Also das macht es ja auch aus, dass wir alle auch irgendwie unsere eigene Persönlichkeit dann doch irgendwie mit einbringen. Und
anders geht es nicht.
Das muss ja auch so sein. Also von dem her finde ich das gut. Und ich finde einfach auch nochmal wichtig zu erwähnen, was du vorher gesagt hast. Also die Familienhelfer und Erziehungsbeistände und wie sie nicht alle heißen, sind jetzt nicht der verlängerte Arm des Jugendamts, sondern es ist trotzdem eine Schweigepflicht und es wird nicht jede einzelne Kleinigkeit an das Jugendamt weitergetratscht. Also dafür hat, muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, ein Jugendamt oder ein Jugendamtsmitarbeiter ehrlich gesagt auch gar keine Zeit, dass der sich da von jedem seiner, weiß ich nicht wie viele Familien, einen Mitarbeiter betreut. Aber also ich hatte meine Freundin, die hat in einem Jugendamt im anderen Landkreis, im angrenzenden Landkreis gearbeitet und die hatte da teilweise, keine Ahnung, 200 Fälle oder so, da weiß ich nicht, für die sie halt zuständig war und da hast du keine Zeit, dass du da von jeder Familie jedes Detail dir vom Familienhelfer anhörst und das wollt ihr ja auch gar nicht. Also es ist nicht so, dass Familienhelfer da jetzt irgendwie die Wanze in der Familie sozusagen sind.
Ja, genau. Also früher war ja manchmal so ein bisschen, konnte man das Gefühl kriegen. Ja. Vielleicht war es manchmal auch so eingesetzt.
Ich glaube auch, dass es so war
manchmal. Also, aber das ist, da hat sich die Haltung einfach geändert und meines Wissens eigentlich auch das Gesetz, das schon seit Ewigkeiten und inzwischen wird es dann auch so umgesetzt. Mhm. Ja, das ist, denke ich, so der Hintergrund dazu. Die Eltern, die sind letztlich Anlaufstelle, um Unterstützung zu bieten, wenn der Wunsch da ist. Wieder Betonung auf den Leistungsbereich. Mhm. Und wie gesagt, also wir versuchen es halt ein bisschen dadurch mitzusteuern oder gut dran zu sein, dass wir halt wirklich selber erst auch mal eine gute Beziehung und Kenntnis über die Familie haben. Mhm. Und da hätte ich dann offen gestanden auch die Hoffnung, jetzt noch abschließend, dass wenn die Familie merkt, es ist irgendwie sehr holprig mit diesem Betreuer, es kann ja auch einfach mal die Chemie nicht stimmen.
Ja, oder
was auch immer, dass eben aufgrund dieser vorherigen doch innigen Zusammenarbeit, die Familien dann aber auch gerne bereit sind, dann die Dame, den Herren vom Jugendamt direkt anzurufen, zu sagen, irgendwie ist das doof.
Ja.
Und dann hat man ja sofort die Möglichkeit zu sagen, man hockt sich zusammen, man arbeitet heraus, wo ist das Problem. Und dann hat man da auch nochmal so ein bisschen Fuß drin. Ja. Das ist so ein bisschen der Mittelweg, finde ich. Ja.
Okay, aber jetzt kommen wir da zum Schluss. Also, wo wir vielleicht auch einfach nochmal gerne einen Nachtrag hätten, ist so zu dem Punkt, wie die Simi geschrieben hat, dass einfach irgendwelche Institute oder vielleicht was du dazu was sich gründen. Sind es dann einfach irgendwelche Leute, die sich zusammenfinden?
Ich glaube, sie meint Träger damit.
Träger, tatsächlich. Ja, oder? Weil sie Institute geschrieben hat, fand ich irgendwie so ein bisschen. Aber es kann natürlich sein, so Träger kannst du einfach werden, oder?
Meines Wissens schon. Musst du aber eine GmbH oder was gründen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay. Oder Verein. Und dann denke ich, kann man sowas ins Leben rufen. Und manche nennen sich tatsächlich Institut, bla 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 dann.
Ja. Was ich jetzt aber jetzt nochmal kurz, muss ich doch nochmal kurz was dazu sagen, schon auch noch glaube, was ein Unterschied ist, und das hat auch mal eine Kollegin aus dem Jugendamt zu mir gesagt, ob du jetzt bei einem Träger angestellt bist, der dich, wo du fest angestellt bist und ein Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis hast, oder es gibt ja auch Träger, die Mitarbeiter unter ihrem Namen sozusagen haben, die aber freiberuflich tätig sind. Und das ist ein Unterschied. Also das ist, glaube ich, wirklich ein Unterschied. Wofür wird die Zeit einfach genutzt, die zur Verfügung gestellt wird? Also es gibt ja ganz klare Verträge, aber bei einem Freiberufler, der halt je mehr Fälle, desto besser, damit er mehr Geld am Ende des Monats auf seinem Konto hat, ist es natürlich was anderes als bei jemand, der angestellt ist, sowieso sein festes Einkommen hat am Ende des Monats. Weißt du, wie ich meine?
Ich weiß, wie du meinst. Oh, das ist aber schon lang nicht mehr passiert.
Doch, habe ich schon ein paar Mal gesagt.
Das, okay.
Das weißt du nicht mehr.
Entschuldigung. Ich habe schon abgeschalten bei dem Wort, bei dem Satz.
Und super. Mir hat das meine Kollegin gesagt vom Jugendamt. Die sagte, sie ist immer froh, weil ich war bei einem Träger fest angestellt und nicht freiberuflich. Sie ist froh, weil da weiß sie, da wird jetzt nicht irgendwie rumgetrickst. Also irgendwie mit der Zeit.
Ja, schau, spannend. Also dann wahrscheinlich, ich glaube echt, dass wir auch mit unseren Trägern ziemlich verwöhnt sind. Das muss ich jetzt einfach auch nochmal sagen. Und ja, diese freien Mitarbeiter oder Freiberufler, die gibt es entweder beim Träger nochmal unterangestellt. Ja, die haben so einen freien Pool oder wie das dann heißt.
Oder halt Einzelleute.
Oder ganz, ganz frei, genau, Freiberufler, Einzelleute. Die waren bei uns allerdings dann immer noch mal in so einem Team zusammengeschlossen und wurden zum Beispiel vom SPH-Fachdienst auch noch mal mitbetreut, damit man so ein bisschen einen gemeinsamen Nenner hat. Aber ich sage dir eins, es wird immer weniger. Die werden immer weniger belegt, auch in unseren Fachdienstkräften. Vielleicht deswegen, vielleicht aus anderen Hintergründen,
Man
weiß es nicht, ja.
Und das ist natürlich, wenn du jetzt einen großen Träger hast, also jetzt nicht irgendeiner, so wie die Simi das geschrieben hat, der sich einfach mal gründet, sondern große Namen. Es gibt ja einfach, ich sage da jetzt keinen, aber es gibt ja diverse, wie nennt man das, freie Träger, Vereine und so weiter, die man einfach auch kennt, ja. Und die werden natürlich einen Teufel tun, sich da mit dem, also einen schlechten Ruf beim Jugendamt zu machen, weil die Mitarbeiter dann nicht gut arbeiten, weil dann kriegen die einfach auch keine Aufträge mehr. Das muss man einfach auch mal ehrlich so sagen.
Das ist halt die Konsequenz. Das geht eine Zeit lang vielleicht, funktioniert es in Anführungsstrichen, dass keiner draufkommt oder wie auch immer. Aber früher oder später passiert es. Also bei uns wäre es allerspätestens im Hilfeplangespräch. Wenn ich dann im Hilfeplan, also merke ich, wie innig ist die Familie oder was ist da für eine Beziehung zwischen also Betreuer und Familie, und ich weiß halt auch, was weitergegangen ist. Und ich bin ja auch mit der Schule vernetzt und so weiter und so fort. Also wenn ich nicht zwischendurch das mitbekomme, dann bekomme ich spätestens im Hilfeplangespräch mit. Es sind dann viele Monate vergangen, was dann sehr schade ist, aber spätestens dann könnte man reagieren und das einfach mal ansprechen. Ja, man wird ja nicht gleich anzeigen in dem Sinn, aber man könnte es dann
natürlich. Hoffen wir, dass das so ist, ist mir jetzt gerade noch so gekommen, der Gedanke, weil wir wissen natürlich nicht, wie ist es in Berlin sonst wo.
Ja, klar.
Wahrscheinlich ein hohes Fallaufkommen gibt und das Amt vielleicht doch einfach nehmen muss, was es kriegt. Also es klingt jetzt auch heftig, aber so ist es vielleicht halt auch.
Es kann wirklich auch sein. Und ich kenne eben auch Konstellationen, wo das Amt Fälle kennenlernt und dann wirklich in voller Verantwortung weitergibt. Vielleicht meint die Simi auch das. Da bin ich jetzt wieder bei dieser BSA, was ich immer so glaube, dass das ist. Dann werden die Familien dann vom Jugendamt irgend vielleicht ein Institut oder was, keine Ahnung, dann übergeben und die arbeiten dann in Eigenregie weiter.
Okay.
Aber ich weiß jetzt, ja.
Okay, Simi, also falls du es hörst, wenn das so für dich passt, dann schick uns doch auf jeden Fall eine Nachricht.
Ja, eine kurze Rückmeldung.
Das würde uns einfach freuen, wenn wir von dir nochmal hören, was dir da vielleicht noch dazu gekommen ist. Wenn wir reden, werfen uns ja hier auch immer so den Ball zu, aber vielleicht haben wir jetzt auch was überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt gerade, was uns, glaube ich, öfter passiert, dass wir was gar nicht auf dem Schirm haben. Und deswegen, genau, jetzt müssen wir aber mal weitermachen, weil sonst...
Ja, wird das eine Endlosgeschichte. Und die Geschichte, ganz kurz noch, das andere Thema von der Szene würde ich in eine andere Folge mitnehmen. Dass Kinder dann wirklich auch in irgendwelche ganz miesen Einrichtungen verbracht werden und es einfach keiner mitkriegt.
Nach Polen und so weiter. Super, das können wir ja in die nächste Folge mitnehmen.
Ja, ist nicht vergessen.
Ich schreibe es mir auf, hört ihr es?
Sie raschelt, was wir ja eigentlich abstellen wollen.
Ja, sorry, aber ich wollte nur als Beweis.
Nein, okay, ich kann es nachvollziehen.
Also das mit Polen, oder wie hat sie das genannt?
Polen Kinderbauernhof. Genau. Wir haben sowas Gott sei Dank nicht, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Möchte ich gerne drüber reden.
Okay, ich würde sagen, das nächste Thema, das reißen wir jetzt so an und lassen das dann sozusagen offen, um einzuleiten auf das Thema, was wir schon gesagt haben, Kindeswohlgefährdung, Wächteramt und so weiter. Und das heißt, alles, was unter das Thema... Also ich nenne jetzt die Überschrift, ist jetzt so, was sind so die typischen Mythen und Vorurteile, was das Jugendamt anbelangt, welche Rolle spielen die Medien, und wir haben noch eine Nachricht in Bezug darauf. Was sind so die Mythen vom Jugendamt? Was sagt man so, Jugendamt?
Viel zu viel.
Also eine Facebook-Gruppe heißt Kinderklau Jugendamt.
Ja,
Kinderklau
natürlich. Jugendamt. Also Kinder, genau, Jugendamt nimmt Kinder weg, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich finde, das wird ein bisschen weniger. Also ich finde das, echt? Also ich begegne ihm im Alltag diesen Vorurteilen nicht mehr allzu viel. Wobei, das ist eigentlich, letztlich ist es kein Vorurteil. Ja. Du lachst, ja. Wieso lachst?
Wenn du mal auf diese Facebook-Gruppen gehen musst. Das also, ist ja, ich echt mir schrecklich. Die nicht an, das ich hatte dann auch echt Angst, dass die Beitrittsanfrage, weil ich habe dann gar nicht mehr reagiert. Du musst ja manchmal so Fragen beantworten und so. Ich dachte mir, oh Gott, ich kann nicht in so eine Gruppe. Wenn die das dann sehen, das werden wir jetzt zerfleischt.
Ja, aber schau mal, du hast es jetzt ja gehäuft an der entsprechenden Stelle jetzt mitbekommen. Von dem her, im ja. Alltag ist es nicht so.
Ja, das geht ja jetzt erstmal darum, dass wir das so sagen. Also was
sind aber so ja, genau, Geschichten? Natürlich. Also
die nehmen mir mein Kind.
Nimmt Kinder weg.
Ja, nimmt mir das Sorgerecht, das ist ja auch so ein Thema. Also das kann ich einfach aus dem privaten Umfeld sagen. Mein Bruder ist ja getrennt und ich weiß noch, als die waren jetzt nie verheiratet, aber hatten beide das gemeinsame Sorgerecht. Und da war es schon öfter so, dass ich gesagt habe, geht der mal zum Jugendamt, holt euch eine Unterstützung. Und er hatte da wahnsinnig Angst, dass ihm da irgendwie das Sorgerecht genommen wird. Nur weil er das Wort Namen, also das Wort Jugendamt gehört hat. Das ist ja ganz oft so, die Leute hören Jugendamt und das...
Ja, also das stimmt schon, das wird wahrscheinlich, also wie gesagt, ich direkt werde damit kaum konfrontiert. Kommt vor, aber wird kaum damit konfrontiert. Mhm. Mit Sicherheit ist es da schon Thema, wie du es gerade angerissen hast, dass Familien vielleicht aufgrund dieser Panik, dieser Sorge einfach gar nicht erst zu uns kommen. Ja, das kann sehr wohl sein, dass wir das eigentlich gar nicht mitbekommen. Ja, also wie gesagt, dieser Schleier liegt über uns, den wird man auch nie wegbekommen. Ja, muss man so sagen, das sind ja wahnsinnige Emotionen, die dann auch immer hochkochen. Jetzt nochmal auf deine Hatergruppen, ich nenne es jetzt einfach mal so, auf Facebook und so weiter. Da sammeln sich halt wahrscheinlich genau die Leute, die entsprechende Erfahrungen gemacht haben, wo vielleicht das Jugendamt mit Wächteramt und so weiter tätig werden musste. Mhm. Entweder die Kinder kamen in eine Einrichtung oder die Familien wurden unter Auflagen gestellt. Das ist nie schön. Ja, und da kochen die Emotionen hoch.
Und kann man auch verstehen, also ich kann es voll verstehen. Also
ich finde auch, ich versuche das immer so ein bisschen neutral darzulegen, weil inzwischen bin ich da echt, mich berührt es jetzt nicht im Sinne von, ich bin total betroffen, deswegen, wenn ich sowas höre. Weil wie gesagt, genau, man muss es auch mal so betrachten, wenn man jetzt mal die empathische Schiene nimmt, ja, das sind wahnsinnige Eingriffe. Und total. Das ist ja gar keine Frage, deswegen ist es ja auch, Gott sei Dank, so eng definiert, wann so eingegriffen werden darf. Und das sind sehr wenige Fälle, das muss man jetzt auch nochmal betonen. Ja. Aber es gibt sie. Und das ist natürlich ein Wahnsinn für die Leute, wenn die tatsächlich da hineinrutschen. Ja. Und deswegen glaube ich, kommen dann solche Gruppierungen auch zustande.
Ja, ja, was das Wort Amt betrifft, brauchen wir gar nicht drüber reden.
Ja, das ist Amt, das
also schon alleine Amt. Und
unflexibel,
faul. Die machen nichts.
Ja, genau.
Ja. Nie da. Die sind nie da, gehen ja nie ans Telefon. Ja, das stimmt aber, ehrlich gesagt.
Ja. Ja, das stimmt wirklich manchmal, weil man halt immer irgendwo unterwegs ist, in der Tat. Ja. Und
ja, und ich glaube, also ich habe mich schon oft gefragt, wieso ist es auch so, dass man hört nie was Gutes übers Jugendamt. Das ist so schade.
Und oh, doch, darf ich das ganz kurz aufgreifen? Also das muss ich jetzt leider kurz sagen. Es gibt schon, es hat mich sehr gefreut. Es war jetzt gerade, es war gestern, da war eine Erziehungsbeistandschaft in der Familie und es war im Übrigen den hatte ich schon mal aufgegriffen, wo ein Erziehungsbeistand drin war, wo Vater und Sohn so massive Konflikte hatten und nicht mehr
zusammengefunden haben.
Wo auch so ein bisschen Erlebnispädagogik betrieben wurde und ganz viel Beratung auch der Eltern und so weiter und so fort. Und die haben das jetzt beendet, weil sogar der Erziehungsbeistand sagte, pass auf, es passt. Die haben die Kurve gekriegt, die haben das ganz toll geschafft. Wir haben jetzt extra nochmal die ersten Schultage abgewartet, ob es immer noch weiter so gut passt. Aber alle haben gesagt, auch der Bub, der noch vor ein paar Monaten gesagt hat, der muss unbedingt bleiben, dieser Betreuer. Der ist 12 oder so. Und alle haben es gesagt. Und sogar der Bub hat jetzt auch gesagt, nee, ehrlich gesagt, er will jetzt lieber mit seinen Freunden spielen. So war so ein Thema, der hatte keine Freunde und ist jetzt einfach sozial integriert und so weiter und so fort. Trotz Corona. Ja. Und das ist toll. Und das, mhm. und dieser Vater hat dann beim Abschluss gesagt, vielen, vielen Dank. Das war jetzt wirklich eine wahnsinnige Unterstützung, auch vom Betreuer, natürlich überwiegend vom Familienhelfer, aber eben auch vielen, vielen Dank als Jugendamt und so weiter und so fort. Und das fand ich toll. Das hört man ab und zu hört man das.
Nee, das meine ich jetzt auch gar nicht. Das hört man, glaube ich, echt oft. Also so, dass jemand das zu dir sagt oder zu da oder zum Mitarbeiter, und das glaube ich auch, wenn dann halt klar wurde, und das ist ja auch logisch, also jetzt hat er ja gemerkt, okay, das ist alles gar nicht so schlimm und das ist alles gar nicht so, wie das dargestellt wird, aber wieso, und da kommen wir auf die nächste Nachricht, die wir gekriegt haben, die wir aufgreifen, wieso wird in der Öffentlichkeit das Jugendamt nie positiv dargestellt? Ist dir das noch nicht aufgefallen? Wann hörst du denn mal, boah, da hat das Jugendamt aber super gearbeitet und dank des Jugendamtes, das hörst du nicht. Und das war eben auch eine Hörernachricht, das bringe ich jetzt einfach gleich an, von der Sarah Luise, glaube ich, heißt sie. Genau. Sie hat geschrieben, ich fände es interessant, wenn auch betrachtet wird, wie und wann über das Jugendamt in den Medien berichtet wird und inwieweit das dann die Meinung der Öffentlichkeit beeinflusst. Und da denke ich zum Beispiel an die Geschichte mit diesem Campingplatz da. Also das ist so das letzte Aktuellste, was mir jetzt einfällt, wo schon wieder klar war, ja, das Jugendamt hatte halt nichts gemacht. Deswegen konnte das jetzt über Jahre lang, wurden dann Kinder missbraucht und so weiter und so fort. Wann hörst du mal über einen Fall, wo es heißt, Gott sei Dank, dank des Jugendamtes konnten, was weiß ich, wie viele Kinderleben vielleicht gerettet werden? Oder weißt du, das klingt jetzt überspitzt, aber in wie vielen Familien, in denen ich schon war, in denen du schon warst, ist es so, dass durch das, was durch die Hilfe, durch die gemeinsame Zusammenarbeit mit der Familie einfach auch was total Gutes entstanden ist.
Ich glaube, das hat irgendwie verschiedene Hintergründe. Gell? Das eine ist halt, wann hörst du in den Medien grundsätzlich? Du hörst in aller Regel nur Negativgeschichten. Ja. Und dann eben auch, wie du sagst, diese... Also wie sollen, ich spiele es gerade durch in der Praxis, wie sollen positive Erfolge, so blöd klingt, also mir kommt es jetzt selber gerade, ich habe mich nämlich auch echt nochmal gefragt, aber wie sollen positive Erfolge an die Medien kommen? Es würde ja heißen, dass wir gute Fallverläufe oder wo wir gerade nochmal rechtzeitig oder, was wir nicht können, ist hellsehen und dadurch solche Dinge verhindern, logischerweise, nee. Das kann keiner.
Naja, also es würde ja schon...
Oder was gäbe
es
denn?
Es würde ja schon reichen. Es ist ja, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es was passiert. Es ist jetzt nicht so ein positiver Verlauf. Das Kind wurde noch aus der Badewanne gezogen, so ungefähr. Aber es gab doch auch irgendwann vor, weiß ich nicht, 5 Jahren oder so, ein Kind mal in der Badewanne ertrunken. Irgendwo in Augsburg oder irgendwo in so einer größeren Stadt. Und die Familie hatte auch eine Familienhelferin. Ich weiß das so genau, weil ich ja da in dem Bereich ja noch gearbeitet habe und bei uns im Team war das einfach Thema.
Top-Thema.
Und da ging es hauptsächlich um Doku, ja, um die gute Dokumentation von Fällen, weil das ja oft dann die Familienhelfer oder uns Familienhelfer auch rettet, weil wenn irgendwie sowas passiert in der Familie, die du betreust, dann bist du ja auch, kannst mit belangt werden.
Boot.
Ja. Da wurde dann auch diese Familienhelferin dann so halt in den Medien zerrissen, wo ich mir auch dachte, also Leute, die hat wahrscheinlich, ich gehe jetzt mal davon besten aus, sie hat alles da gemacht und ich weiß nicht, in wie vielen Familien ich war, wo das hätte passieren können. Das könnte sogar mir passieren, dass du mal kurz irgendwie rausgehst und das Kind ertrinkt. Und das ist halt irgendwie so, und das sofort wird in den Medien das halt dafür genutzt, um halt, ja, um das halt auf diese Schiene halt auszudrücken, ja, okay, Jugendamt hat da nichts gemacht. Es gab sogar eine Familienhelferin, aber die hat es nicht vorhersehen
können. Und selbst wenn, jetzt lass es das Szenario gewesen sein, zum Beispiel, fiktiv, die Familienhelferin ist zufällig da gerade gekommen und hat das Kind noch rausgezogen.
Ja.
Selbst dann würde es heißen, ja, wie kann man so verantwortungslos sein und dieses Kind in dieser Familie lassen, wenn solche Gefahren drohen? Und also ich glaube, wie man es wendet, du wirst, also A, ist es einfach immer spannender, dass man negativ berichtet und reißerisch, und B, kommen wir, es muss man jetzt leider sagen, das wurde mir jetzt gerade klar, Jugendamt kommt nur dann in den Fokus, wenn was passiert ist.
Ja.
Und deswegen gibt es überhaupt keine Chance, außer man würde eine Öffentlichkeitsarbeit machen. Aber
das ist ja so, es wird, niemand hat das auf dem Schirm. Und das meine ich ja damit. Deswegen ist es ja so, dass die Leute erstmal Gänsehaut kriegen und in die Haare aufstellen, wenn sie Jugendamt hören, weil du Jugendamt nur in den Zusammenhang hörst, sie nehmen die Kinder weg oder ja. sie nehmen die Kinder nicht weg und das deswegen ist ja, sind sie die, jetzt genau.
Du sagst es. Ja, genau. Und das ist ja die, das ist ja genau die andere Schiene, was ich grundsätzlich auch noch damit verbinden würde, mit diesen Mythen und Vorurteilen, mhm. das Jugendamt, genau, macht nichts, reagiert viel zu früh, gewährt keine Hilfen, mhm. kommt auch ganz viel.
Mhm. Ja. Irgendwie finde ich, fehlt da so in der Öffentlichkeit vielleicht auch mal so den Blick darauf zu wenden, was machen die Leute, und es sind auch alles nur Menschen, ja.
Danke, dass du sagst. Das wollte ich nämlich auch zu Beginn sogar schon betonen.
Ich finde es einfach so schade. Es sind ja auch Sozialpädagogen wie du und ich. Also wir haben ja alle das Gleiche studiert und das macht ja jeder einfach so. Ich gehe davon aus, jeder gibt sein Bestes. Ich glaube, das lassen wir jetzt einfach so mit den Themen. Danke nochmal an die Sarah Luise und auch noch an die anderen, die Nachrichten geschickt haben und die halt auch gesagt haben, sie würden sich gerne beteiligen. Und wenn euch jetzt irgendwas dazu noch einfällt, wenn ihr sagt, ihr habt irgendwas noch vergessen oder in Hinblick auf die Folge zum Thema Kindeswohlgefährdung, Wächteramt, 8a und was auch immer wir uns da jetzt noch vorgenommen haben, gerne wieder noch Beiträge. Das finden wir super, weil uns das auch immer beflügelt und wir dann immer neue Ideen kriegen und neue Themen fallen uns ein, sogar für neue Sendungen.
Das ist wirklich der Wahnsinn. Ja, das ist wahnsinnig bereichernd. Das ist wirklich, macht Spaß. Das hat man heute einfach wieder bei beiden Nachrichten gesehen. Mhm. Vielen Dank, auch von mir nochmal an der Stelle.
Genau. Also cool. Wir hatten noch mehrere Nachrichten, aber das waren halt auch einfach Angebote, dass man sich noch beteiligen kann. Und wie gesagt, wir können uns auch vorstellen, mal jemanden einfach mit reinzunehmen und noch zu dritten Gespräch zu führen. Ja.
Echt, da nochmal drauf zurück. Das fand ich eine super Idee, was du da vorhin hattest. Genau, also wer sich da berufen fühlt oder da Bock hätte, das geht ganz easy mit diesem Chat oder mit dieser Videokonferenz. Also auch herzlich eingeladen, da mal zu einem bestimmten Thema sich dazu zu beamen, sozusagen.
Genau, und alles andere besprechen wir dann in der nächsten Folge. Da geht es dann weiter mit dem Thema Jugendamt, dann von der eher die kritische Seite, würde ich mal sagen, wo es auch so um Gericht und so weiter geht. Und vielleicht kommen auch noch ein paar Sachen uns jetzt im Nachhinein einfach noch beim Schneiden oder wenn wir uns nochmal anhören. Lassen wir es so.
Wir lassen es so. Entweder sonst wird es zu lang. Melanie hatte recht. Entweder oder, heute kommt
wieder. Ja, Melanie hatte recht, danke. War doch klar, dass sie recht hatte. Ja. Ich wusste es auch vorher schon, dass sie recht hatte.
Ja, aber man kann es ja mal probieren.
Ich habe zwei. Ja. Ich weiß noch nicht, welche ich davon nehmen soll. Pool oder Meer?
Witzig, das hatte ich auch. Nee, das hatte ich nicht. Ich hatte sowas Ähnliches. Ach Mist. Naja, egal. Mann, ich bin jetzt schon voll unter Stress, ja. Wegen in 2 Wochen, wenn ich dann wieder dran bin. Pool oder Meer? Ah, das ist jetzt doof. Also, ich muss unterscheiden. Es ist, aber ich kann es gut schnitten. Ich unterscheide in Schwimmen, Planschen. Mhm. Und tauchen, schnorcheln.
So. Ja, sehr klar. Also aber tauchen, ist ja logisch. Ja. Machst du bestimmt im Pool, oder?
Habe ich jetzt falsch eingeleitet. So, um es kurz zu machen. Ich hasse Schwimmen im Meer. Ich mag auch. Das nicht. Mhm. Das geht gar nicht. Also das packe ich nicht. Das packe ich nur, wenn ich entweder die Tauchflasche drauf habe oder eben schnorcheln. Sprich, ich will was sehen und mich schnell fortbewegen können im Worst Case. Und deswegen Planschen ganz klar im Pool. Und
auch im See, auch im Vergleich auf See?
Das gleiche als See auch. Ich mag See nicht. Außer es gibt selten. Doch so Kiesgrubenseen sind manchmal. Mhm. Ach nee, aber auch nicht dicht. Nee. Ich bleib beim Pool. Ich mag auch tatsächlich, das klingt jetzt doof, aber ich stehe auch voll auf diesen Chlorgeruch und das löst bei mir irgendwie Entspannungsurlaubsfeeling aus. Mhm. Ich liebe es. Ich finde das toll. Ja. Also Planschen, Pool, aber dennoch Betonung. Was ich schon sehr liebe und schätze auch, ist, also ein geiler Tauchgang oder Schnorchelspur im Meer mit viel zum Sehen und guter Sicht wohl bemerkt, ist natürlich der Hammer. Und dann gehe ich auch sehr, sehr gerne ins Meer. Also dann liebe ich das. Finde ich das toll. Kann Stunden verbringen.
Mhm. Ja. Sehe ich genauso. Also das würde ich so unterschreiben. Aber wir waren ja schon mal in der Karibik. Wenn du so ein schönes Karibikmeer hast, wo du halt alles siehst, dann ist mir auch echt schön zum Schwimmen. Und wir waren letztes Jahr in Kroatien auf so einer Insel und da war das Meer mega. Du hast alles gesehen. Also es war glasklar, du hast alles unter dir ohne Taucherbrille gesehen. Und da waren wir dann tatsächlich irgendwann lieber im Meer. Das fanden wir dann echt schöner. Aber so sandbraunes.
Das verstehe ich auch nie, warum nee. die
Leute immer auf reingehen.
Auf so Sandstrände stehen.
Das ja, da ist das Wasser auch immer so trüb und weiß ich
ja,
nicht.
Ja, nee, dann sind da so Algen, die rumschwimmen. Ja. Aber du hast recht, Steffi. Wir waren letztes Jahr, ich glaube, es war Sardinien. Ich war gestern, letztes Jahr irgendwie in so verschiedenen Urlauben.
Ja,
es war Sardinien. Und da hatten wir uns so ein kleines Boot dann auch gemietet und sind wirklich raus aufs wirklich offene Meer oder halt raus auf so eine Gegend, die hieß auch The Pools, ja, so eine Inselansammlung dann. Und da war es halt auch so. The Pools sagt es eh schon, kristallklar, phänomenal. Wow. Du hast bis auf den Grund gesehen.
Und dann
war da auch so eine Leiter und so ein Sprungbrett am Boot. Und wir waren mit meinen kleinen Nichten waren wir da und das war super. Also da war ich auch sehr, sehr gerne im Meer.
Ja. Okay. Ja. Stimmt. Gut, danke.
Diese Ausnahme kann man noch machen. Danke
für die Frage. Kann man schön. Gerne, gerne. Langer
Ja, sehr schön.
Ria.
Echt?
Stimmt, ja,
ich habe das Intro
gemacht.
Alles klar. Ich muss noch mal kurz Revue passieren. Also, ich fand die Folge wahnsinnig spannend, aber auch für mich, mein Kopf ist jetzt irgendwie gerade total voll. Mhm. Das ist einfach wirklich, wie ich es am Anfang schon eingeführt habe, das ist dieses Thema Jugendamt, beziehungsweise dieser Bereich im Jugendamt, das kann ich mal vielleicht ein bisschen bewerben gleich, das wäre vielleicht mal eine Option, in den Medien es positiv darstellen zu lassen, ist so wahnsinnig vielseitig. Und deswegen jedes Mal, wenn ich darüber referieren muss und erzählen muss, ich verzettel mich jedes Mal wieder, weil ich immer nicht weiß, in welcher Reihenfolge und kriege ich das dann auch irgendwie halbwegs nachvollziehbar hin. Es ist jedes Mal ein bisschen chaotisch und zumindest in meinem Kopf. Heute hat es sich für mich auch wieder ein bisschen chaotisch angefühlt, wie ich es so dargelegt habe. Ja. Ich glaube, dennoch so im Abschließend haben wir es ganz gut getroffen. Gott sei Dank haben wir das Wächteramt weggelassen. Das kommt, wie gesagt, nächste Woche. Also ich möchte nochmal betonen, es ist ein sehr spannender Bereich und das macht auch Spaß. Also wer wirklich Interesse an Familienkonstellationen hat und auch Interesse an Entwicklungen und Erfolgen, auch mal Misserfolgen, aber der ist im Jugendamt, der soll sich das durchaus mal überlegen oder sich da ein bisschen genauer schlau machen, weil es gibt, die Arbeit dort gibt tatsächlich viel her. Wenn man das kann und mag und da der Typ dafür ist, ist das was sehr Feines. So, das möchte ich jetzt so noch mal ganz kurz so stehen lassen am Schluss. Und
wenn man keine Lust hat, sich näher in die Familien zu begeben, als 2 bis 5 Mal, so wie die Frau Ria, die sich dann vom
Abgrenzungstechnisch,
genau.
Das ist halt wirklich auch, also wie gesagt, ich bin ja schon in diese Falle getappt, dass ich mich dann bei der Familie voll aufgearbeitet habe. Und die Gefahr ist im Jugendamt nicht so gegeben. Die ist auch gegeben. Das schaffen manche Kollegen wahrscheinlich auch, aber man kann sich weit besser abgrenzen. Also das finde ich wirklich auch nochmal sehr, sehr positiv. Ja, und dann eben auch nochmal vielen Dank an die Hörernachrichten. Die fand ich super, die haben wahnsinnig viel hergegeben auch. Wie gesagt, wir werden jetzt auch bei den ein oder anderen Nachrichten auch nochmal in Zukunft weiter aufgreifen. Die haben wir noch nicht abgegrast komplett, aber es wäre sonst zu lang geworden. Ja. Genau. Und jetzt bin ich, glaube ich, fertig. Mein Akku ist auch fast leer und ich freue mich aufs nächste Mal und vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, das war jetzt echt wieder lang, Wahnsinn.
Ja, ich musste ja auch Werbung machen.
Ja, okay, hast du recht. Also, liebe Leute, also ich würde es jetzt auch nochmal sagen, wichtig, also es sind nicht alle Leute im Jugendamt so nett wie die Ria, das muss man auch wissen. Das ist schon ein Glückstreffer, wenn man dich da sitzen hat, glaube ich, weil du nämlich...
nicht immer, aber ja.
Ja, okay.
Aber schön. Doch.
Ich meine, zu mir wärst du ja wahrscheinlich nicht böse, deswegen.
Also wenn ich mich da mal abgrenzen muss und das eigentlich, was mir ja manchmal einfach schwerfällt und ich muss es dann doch, ich kann es ja, wenn es sein muss, dann, und es wird mir zu bunt, dann werde ich auch mal ein bisschen krantiger, hätte ich gesagt.
Okay. Würde ich lieber
aber
nicht.
Höflich krantig.
Das würde ich lieber nicht erleben, du.
Nein.
Nein, aber.
Wir kriegen das anders geregelt.
Ich bin echt happy, weil ich merke, das ist so gut, wenn ihr euch beteiligt und natürlich muss man euch da schon ein bisschen irgendwie, wie sagt man da, Feuer unterm Hintern machen und ein paar Aufrufe starten, aber trotzdem hat mich das total gefreut und die Ria auch, dass einfach jetzt so viele Inputs kamen und das hat uns auch, Wahnsinn, das hat uns jetzt auch heute echt
gepusht nochmal.
Ja, Und das hat uns auch wieder mal so neue Inputs gegeben und deswegen danke. Jetzt rede ich auch so lang. Aber ich möchte es nochmal wiederholen. Bitte gerne weiter Beiträge, auch nachdem ihr diese Folge jetzt gehört habt, weil wir machen ja mit dem Thema Jugendamt weiter. Also das ist die beste Möglichkeit, jetzt nochmal da was nachzuschieben. Geht natürlich in 3, 4, 5 Folgen auch noch. Wir würden es dann auch nochmal aufgreifen, wenn es jetzt was total Cooles wäre. Und gerne bitte Nachrichten auf der Facebook-Seite oder wir würden uns auch mal echt über eine auf unserer Mail-Adresse freuen, oder? mail@socialsisters.de, damit wir den nicht umsonst gemacht haben. Natürlich ist es bei Facebook leichter. Und gerne bitte auch mal Bewertungen. Auch gerne abonnieren. Wir freuen uns nämlich, dass wir schon jetzt echt einige Abonnenten haben. Das finden wir super. Ja. Freuen uns über noch mehr. Okay, das war's. Du winkst. Der Akku ist leer. Okay,
dann. Wir müssen uns ein bisschen
beeilen. Okay, also bis nächstes Mal.
Ich weiß nicht, wie schnell es geht. Genau. Tschüss.
Sie hat so diesen Kreis-Ding-Bewegung gemacht. Nur, dass ihr wisst, wie ernst die Lage jetzt ist, okay?
Ja, nicht, dass es plötzlich abbricht. Vielleicht nee. Hält es ja auch noch 100 Jahre. Aber
ja, das wäre nichts. Das wäre gar nichts. Wieso steckst du es eigentlich nicht einfach an?
Hast ja, weil da die Kopfhörer drin und stecken. Das ist eine Missgeburt, dieses
Technik.
Handy. Furchtbar. Aber ich habe mir jetzt auch so Kopfhörer ohne Schnur bestellt.
Ja, die sind aber nicht so gut vom Mikro.
Nee, wir werden sehen.
Nee. Solltest du lieber ein Mikro bestellen. Hallo, ja. Dann kannst du es am Laptop
machen. Okay.
Dann kannst du es am Laptop machen und kannst auch so wunderschöne Hintergründe machen.
Heute ja, mit das den werde ich, glaube ich, mal investieren. Das ist eine gute Idee, die Polarlichter. Die heißen echt noch irgendwie anders. Aber übrigens, ganz kurz, was mir jetzt gerade echt, ich mag jetzt so Wort in Urlaub fahren, oh, ich freue mich.